Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann klären, Nachschuss. Tor! 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 Für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2:1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
Servus Schanzer, herzlich willkommen zum Schanzer Zeitspiel. Wir haben uns gerade noch überlegt, ob wir heute einen Spin-off anfangen, heute in der Länderspielpause und alle so ein bisschen unmotiviert über Vereinsfußball zu sprechen. Und die Länderspielpause ist tatsächlich etwas motivierender dieses Mal, das erste Mal seit ungefähr 30 Jahren wahrscheinlich. Aber wir haben uns dann doch durchgerungen. Also ich habe mich zumindest durchgerungen, mit den anderen beiden sehe ich es noch nicht so richtig, doch nochmal über die Schanzer zu sprechen. Bene, Martin, seid ihr auch bereit?
Wir starten jetzt mal und dann schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Vielleicht bleibe ich dabei.
Ja, hilft ja nichts. Ich bin nur hier, um euch beiden bei eurer Therapiesitzung zu begleiten heute.
Bene, hast du mehr Minuten Nationalmannschaft oder Ingolstadt gesehen in den letzten zwei Wochen? Ja, zwei Monate schon.
In den letzten zwei Wochen.
Selbst in den letzten zwei Wochen wäre es schön.
In den letzten zwei Monaten ein bisschen mehr FC gab es dann doch noch, aber ja.
Aber es hält sich die Waage ungefähr, was zu sagen.
Nee, gab schon noch ein bisschen mehr, aber gab nicht so viel wie bei euch.
Wir sind aber froh, dass du wieder da bist, Bene.
Ja, das freut mich.
Ja, also grundsätzlich vielleicht jedes Mal, ich entschuldige mich jetzt jedes Mal einfach dafür, dass ich vor der Winterpause in der letzten Folge so euphorisch war und dass ich total optimistisch war und alles toll fand und dachte, wir steigen auf. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid.
Also das sind tatsächlich die Fehler, aus denen wir lernen müssen und ich glaube, wir können schon mal hoch und heilig versprechen, das wird nicht wieder vorkommen, dass wir nochmal Euphorie irgendwie schüren.
Nee, ich möchte aber auch nochmal sagen, dass so was November die Mitgliederversammlung als dann Kölner irgendwie erzählt hat, dass es zum 20-jährigen Jubiläum einen Grund zu feiern gibt, dass wir mit offenem Auto zum Radlersplatz fahren oder so. Ich glaube, auch davon habe ich mich so ein bisschen blenden lassen. Aber vielleicht meint er den Toto-Pokalsieg. Lass uns über den letzten 5 Spiel sprechen und lass uns mit dem wunderbaren Spiel zu Hause gegen Freiburg 2, abgeschlagen letzter damals, ich glaube 13 Punkte oder so.
Auf jeden Fall 15 Spiele ohne Sieg.
15 Spiele und Sieg. Und man muss einfach mal sagen, genau so haben sie auch gespielt.
Ja, also über das ganze Spiel gesehen, vielleicht, ja. Oder
ja, klar, bis auf die letzten 3 Minuten.
Ja, und ich finde aber auch, also der Start von Freiburg war schon auch nicht schlecht. Also das muss man schon auch berücksichtigen. Ich meine, da gehören auch immer zwei Mannschaften dazu, wenn eine einen besonders guten Start hat. Und das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass wir darüber reden, dass ja, wir irgendwie mal wieder den Start verpennen, frühes Gegentor bekommen. Aber es war jetzt auch ein gut rausgespieltes Tor von Freiburg. Es ist halt ein schneller Umschaltmoment, schön auf den Flügel gespielt und dann eiskalt vollstreckt. Aber wie gesagt, es können halt auch zwei Mannschaften dazu. Und
aber ist ansonsten auch was passiert? Also genau, wie du sagst, es ist halt so ein schöner Ball, der aber ja quasi wunderbar durch 5 Verteidiger gefühlt durchsegelt. Und ein Stürmer, den man dummerweise dann auch noch im Kopf hatte, so namenstechnisch, der dann ja, ganz gut einschiebt. Aber das ist halt eine Szene gewesen. Ich weiß nur durch dieses Spiel 90 Minuten da schon, wie scheiße ist eigentlich Freiburg. Weil es für mich eigentlich genau die gleiche Leistung von Freiburg war wie im Hinspiel. Dieses Hinspiel, dass wir dann irgendwie aus dem Nichts irgendwie 4:1 gewonnen haben, das hatte ich auch das Gefühl. Also bei allem Respekt, Freiburg, zweite Mannschaft, hat jetzt nicht unbedingt das größte Potenzial.
Ich glaube, wir sollten uns jetzt bei unserer Kritik nicht auf Freiburg 2 fixieren, meine ich damit. So.
Ja, aber ich finde, es spielt schon ganz gut rein. Aber es geht ja weiter in diesem Spiel. Also ich meine, wir hatten trotzdem ein Spiel gegen den Gegner, der vielleicht 15 Spiele in Folge ohne Sieg war, der jetzt, Tabelle lügt in dem Fall nicht, wirklich nicht besonders gut ist und bei uns im Stadion mit 1:0 in Führung geht. Und wenn ich es jetzt nochmal leider richtig sehen musste vor einer Zusammenfassung, eigentlich quasi mit 2:0 in Führung gehen würde, mit einem Handspiel, das uns nicht gegen uns gepfiffen wurde. Wir haben vorhin schon mal diskutiert über ein Handspiel von Guevara im 16er. Das ist wahrscheinlich das dritte in Folge, das dann aber auch nicht gepfiffen wird.
Ja, zumindest also für die wenige Spielzeit, die Guevara hatte. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Situationen es waren, aber waren da schon einige irgendwie, die Handelfer verdächtig sind. Ich meine, Handregel kapiert ja keiner mehr so richtig und wie man es jetzt irgendwie auslegt hin und her. Aber ja, nach allem, was wir halt irgendwie auch dann durchliegen mit Videoschiedsrichter und so irgendwie kennen, wo dann Entscheidungen korrigiert werden und so weiter, glaube ich schon, dass du die, dass du dich da nicht beschweren darfst, wenn das am Ende gegeben wird.
Ja, deswegen ist man ja in Liga 3, oder? Dadurch, dass es da kein VAR gibt.
Ja, aber in dem Fall gut für uns, aber da kommen wir ja einfach mal später drauf, dass es besser wäre gewesen, eine irgendwie Videobeweis gehabt zu haben. Aber wo ich ja eigentlich auch schon, also es lief jetzt nicht unbedingt gegen uns, weil in dem Fall könntest du 2-0 hinten sein, aber genau im Gegenzug zu diesem nicht gegebenen Elfmeter kann man halt mit dem schönen Kopfball von unserem Winterneuzugang zum 1-1. Schön gemacht. Schöne Geräte, aber ich glaube, in dem Stein hast du in dem Moment eigentlich auch gedacht, okay, gut. Abgeschüttelt, passt, wunderbar, jetzt kann es ja losgehen.
Ja, aber war auch wirklich, also eigentlich so die erste richtige Chance, soweit ich das mich erinnere. Also klar, natürlich schöne Flanke von Kostli und wirklich gut auf Kopfball auf dem Gröning. Aber ja, bis dahin mau. Aber wie du gesagt hast, ja, also es war gefühlt schon nochmal so ein, okay, wir haben den Fehler korrigiert, jetzt sind wir auch wach. Und jetzt können wir auch dann mal loslegen.
Und vor allem, was war das zweite Tor von Gröning in 3 Spielen? Bei dem man sich auch gedacht hatte.
Und vor allem war es mal ein herausgespieltes Tor. Das ist ja auch nicht alltäglich, gerade wenn man dann vielleicht auf die nächsten Spiele schaut.
Ja, auch das, wobei man auch sagen muss, dass zu dem Zeitpunkt war man noch gar nicht so unglaublich, noch so unglaublich tief im psychologischen Keller, dass man sich über jedes herausgespielte Tor freut. Aber jetzt im Nachhinein, 5 Spiele später, sieht die Welt natürlich dann auch wieder so ein bisschen anders aus.
Aber Beni hat schon recht. Ich glaube, wir haben es am Ende unserer letzten Folge auch nochmal rausgestellt. So, naja, okay, hier ein Elfer, da eine Standardsituation. So viel war tatsächlich aus dem Spiel dieses Jahr noch nicht. Also, und es sollte auch nicht mehr kommen. Das kann man schon mal spoilern. Ne?
Ja, vor allem seit dem 20. Geburtstag. Also, da geht ja gar nichts mehr. Also das Spiel gegen Dresden, da hat man noch gedacht, okay, jetzt geht's los. Jetzt sind wir kein Teenie mehr.
Jetzt kannst du dich beim Donaukurier.
Ja, ich schreibe jetzt nur noch ganz schlechte Artikel. Haben wir auch ein paar Hörer, die das auch ganz gut können. Ja, Gröning vielleicht kurz zwischendurch zu. Also, wir haben ein bisschen diskutiert auch bei diesem Tor. Also ich glaube, viele haben den so als Heißbringer dann gesehen nach diesem Tor. Gleichzeitig dann auch diskutiert, warum spielt er eigentlich so wenig. Aber wie ist euer Gefühl bisher zu Gröning?
Boah, es kommt jetzt sehr früh die Frage, aber also ich habe schon auch Spiele gesehen von ihm, wo ich ihn wiederum wenig gesehen habe. Also
weißt du jetzt, dann, weil er nicht gespielt hat, oder meinst du?
Nee, obwohl er auf dem Platz war und aber so gar nicht in Erscheinung getreten ist. Deswegen, ja, die 2 Tore, die er jetzt gemacht hat, ich glaube 2 blieben es, oder?
Ja.
Die waren natürlich beide von der Ausführung her gut, aber so darüber hinaus, also verstehe ich schon, warum er nicht immer von Anfang an spielt. Definitiv.
Es ist halt irgendwie schon, also wie gesagt, auf der einen Seite stehen die 2 Tore, auf der anderen Seite, dass er zum Teil fast gar nicht spielt, also erst sehr, sehr spät eingewechselt wird. Und da frage ich mich dann schon, man holt ja einen Winterneuzugang in der Situation, wo man nochmal vorne angreifen will. Was hat man sich dann da versprochen, beziehungsweise was war die Zielsetzung? Und gerade mit der Verletzung von Testrot erwartest du eigentlich, wenn du noch einen weiteren Stürmer dazu holst, dass der den Anspruch haben muss und haben sollte, dauerhaft über 90 Minuten durchzuspielen.
Aber ist es der Typ, der zusammen mit Mause spielt?
Jetzt wurde ja von Krellitsch auch ein Stück weit gesagt, dass sie eigentlich halt damit geplant haben, ihn ruhig langsam aufzubauen, weil Testrot natürlich gesetzt ist. Und jetzt ist er halt irgendwie in eine Rolle gekommen, wo er auf einmal mehr, ja, oder wo Testrot wegfällt zumindest. Gleichzeitig aber auch Dittgen zurückkommt, von dem auch nicht so ganz, glaube ich, einfach greifbar ist, was er für eine Rolle und Position irgendwie spielen soll. Aber deswegen, ich verstehe schon, dass Gröning dann halt nicht von 0 auf 100 irgendwie 90 Minuten durchspielt, immer. Zumal es halt einfach auch, ja, genug Anlass gibt, warum er nicht das gibt, was du 90 Minuten lang vielleicht von dem Stürmer erwartest. Also ich habe ihn auch gesehen dann in dem Toto-Pokalspiel gegen Türkgücü und da waren wir wirklich drückend überlegen, aber Gröning stand nur im Abseits. Also
ja, ich hätte es ja so spitze gesagt, also für mich sind diese 2 Tore von Gröning waren die beiden guten Ballkontakte, die er bisher hatte. Also ja. Es ist sehr überspitzt natürlich, aber ich habe noch nicht viel gesehen, bis auf die beiden guten Tore. Aber klar, das ist immer so, es bedingt sich. Wenn er natürlich mehr Spielpraxis hätte, mehr spielen dürfte, würde sicherlich auch mal eher in den Tritt kommen, Ich meine, bei Bellemere haben wir auch mal gedacht, naja, Duft hat auch wenig Spiel. Deswegen kann er noch nicht so unglaublich viel zeigen. Aber auch deswegen, ich werde noch nicht so schlau draus.
Ja, absolut, aber du hast ja nicht nur, dass er vielleicht dann, also nicht 90 Minuten spielt, okay, aber dann irgendwie, keine Ahnung, also gerade gegen, ich glaube, Regensburg war es halt irgendwie in der Nachspielzeit eingewechselt wird oder so, nur wo ich sage, also ich muss ja dann doch zumindest den Anspruch haben, dass der, und wenn vielleicht auch die Fitness dann noch nicht reicht oder wie auch immer, dass man dann sagt, die letzten 30 Minuten oder die letzten 20 Minuten. Und da ist mir aber gerade auch sowohl in der Offensive, wie es Martin gesagt hat, so mit Dittgen kommt zurück, du hast mit Gröning einen Neuzugang, aber gefühlt wechselst du sehr, sehr häufig die taktische Ausrichtung in der Offensive, und das spricht ja auch dafür, dass das irgendwie noch nicht das erkennbar ist oder nicht das sich durchzieht, wo man sagt, okay, man ist komplett eingespielt, man verfolgt den Plan und ja.
Ja, also das ist ja was, mit Dittgen, du hast gerade in den Raum geworfen, Martin, also weiß noch nicht genau, wo er spielen soll, aber jetzt hat er ja meistens eigentlich die Testrotrolle übernommen, oder?
Ja, es war allgemein ja, also wir werden jetzt sehr, sehr allgemein, gerade auch was die fünf Spiele, die wir irgendwie seit der letzten Aufnahme haben, aber gefühlt natürlich in Nuancen immer, weil natürlich auch so eine Grundformation ja sehr
dynamisch, ja,
sehr fließend irgendwie ist. Zwischen, weiß ich nicht, 4-4-2, 4-3-3 und so weiter, dann irgendwie 4-1-0. 4-1 habe ich irgendwie gelesen, also ich habe vorher auch nochmal irgendwie Transfermarkt geschaut, wie die es interpretiert haben. So, ich meine, so zum Teil wurde dieses 4-3-3 irgendwie noch ausprobiert, da war Dittgen dann auch mal auf dem Flügel, hat auch nicht so gut funktioniert. Jetzt gegen Ferl wurde ja dann wieder mit zwei Stürmern gespielt, und Gröning war ja auch der eine davon, und in dem Spiel ist er mir auch entweder gar nicht aufgefallen, beziehungsweise halt einfach negativ aufgefallen, und da hätte ich ihn viel, viel früher noch ausgewechselt, also dann, wenn er nicht ausgewechselt wurde. Also
wir behalten mal kurz fest, wir sind uns ja noch nicht so ganz so sicher, wo wir damit hinwollen, was jetzt so der Plan ist.
Vielleicht ist er auch mehr der Typ Joker. Also wie du sagst, gegen Regensburg hätte ich mir auch vorstellen können, dass man ihn dann vielleicht irgendwie früher bringt. Aber so in der Startelf hat er mir jetzt noch nicht so gefallen.
Ja. Wir haben noch ein paar Spiele. Können wir noch ein bisschen Testszenarien auspacken. Aber dann kommen wir mal zurück. Du hast ja vollkommen recht, dass wir so ein bisschen ausschweifen. Aber wir waren beim 1:1
ja.
Zu Hause gegen Freiburg. Und einem, ja, schon einer Situation, die uns so mein Glück nicht in die Karten spielt, wenn du nicht gegen den Elfmeter. Und dann kriegen wir mal wieder den Elfmeter, nachdem wir uns lange beschwert haben, dass wir gar keinen Elfmeter kriegen. Ja, wie fandet ihr den? Muss man den geben? Darf man den geben?
Nein und wahrscheinlich nein.
Ich habe mir notiert, sehr schmeichelhaft.
Ich glaube, es war auch so einer, der hätte beim Video sicherlich, ich glaube, auch noch schon zurückgenommen. Ich würde schon in die Kategorie wirkliche Fehlentscheidung stecken. Ja, aber beschweren wir uns nicht. Es gab ja dann auch andere Spiele, bei denen es dann irgendwie mal gegen uns laufen sollte. Aber dann gehst du als 2:1 in Führung zu Hause gegen ein Freiburg 2, die wirklich...
Mit 15 sieglosen
Spielen. Mit 15 sieglosen Spielen, auch wenn du sie besser fandest als ich, Martin. Aber wenn du echt sagen musst, okay, herzlichen Glückwunsch, Freiburg 2. Viel Spaß in der zweiten Halbzeit. Wir sehen uns mit den 5-6-1. Ciao. Genau so bin ich in diese Halbzeitpause reingegangen. Okay, jetzt kriegen sie mal wieder eine schöne Rutsche, weil dafür sind sie einfach nicht stabil genug. Was ist in dieser zweiten Halbzeit passiert? Ich habe zwei Thesen.
Ja, dann.
Was habt ihr?
Naja, also Brian Caio ist ja auf jeden Fall mal passiert.
Ist ein Teil, ja. Ein Teil, ich finde, wunderschöne Szene eigentlich. Wenn man die Zusammenfassung angeschaut hat, von heute mal, ist so richtig schön. Also vielleicht nochmal, um das Gedächtnis zu holen, gelbe Karte für das erste war, keine Ahnung, was es war, weiß nicht mehr, aber dann original 6 Minuten später halt das taktische Foul, bei dem halt jeder... Ja, er nimmt das taktische Foul, er weiß, dass er das taktische Foul nimmt. Und man sieht ihn,
er will ja auch genau das.
Genau. Also er nimmt es, ich nehme jetzt die gelbe Karte mit, passt. Und dann merkt man in der Zusammenfassung so wunderschön, wie es ihn dämmert.
Oh, Scheiße, ich darf gar nicht zwei gelbe Karten haben, ja.
Es gibt ja noch gar keine blauen Karten. Aber selbst das wäre Platzverweis, das haben wir nochmal gelb und dann blau wäre auch gelb-rot gewesen. Aber grundsätzlich ist es wunderschön anzustellen, wie ihm wirklich 1-2 Sekunden nach dem taktischen Foul dämmert, das war eine ganz beschissene Idee. Und er fliegt mit Gelb-Rot runter. Und wir sagen, es haben sich ja sehr viel darauf eingeschossen, auf diese Szene und auf der schon dumme Idee. Aber ich bin der vollsten Überzeugung, dass dieses Spiel locker gewinnen muss, auch zu 10. Gar kein Problem. Immer noch.
Ja, also ich glaube, sind wir uns auch irgendwie ein Stück weit einig. Ich meine, ich glaube, wir brauchen auch wieder über die gelb-rote Karte nicht länger irgendwie noch reden. Ich meine, klar ist auffällig, dass irgendwie Kölner schon wechseln wollte. Also das ist ja noch dummer, dass er es halt gar nicht auf dem Schirm hat. Und ich fand auch interessant, dass danach dann schon so, ja, Kajo, da hat uns das Spiel gekostet. Ne? Und aber es wirklich so gar keine Konsequenzen noch irgendwie gab. Also er dann ja auch relativ zügig wieder irgendwie Stammspieler wurde. Also finde ich, passt nicht so ganz zusammen, aber
was ja, aber vielleicht kurz, ich fände es auch albern. Also ich meine, ganz ehrlich, natürlich ist es eine dumme Aktion, aber wenn ja dumme Aktion, nein, wenn er am Ende tendenziell besser passt, als wer anders so spielt. Egal, deswegen.
Ja, das ist wahrscheinlich.
Ich fand auch das Interview eben danach einfach albern. Also, das ist ja eine blöde Aktion. Aber dieses Spiel dürfen wir trotzdem nicht verlieren.
Genau. Ja.
Warum verlieren wir es?
Ja, woran hat gelegen? Nein, aber also wie du schon sagst, oder wie ihr auch sagt, also du führst halt 2-1 gegen Freiburg zu Hause mit 15 sieglosen Spielen und du hast ja wirklich eine routinierte Mannschaft in einigen Bereichen. Und dann sollte man eigentlich schon erwarten können, dass man das dann nicht 2-3 verliert und gerade vor allem nicht so. Und das ist halt dann, wenn du schon 10 gegen 11 bist, dann kann man ja auch, gibt verschiedene Ansätze. Das eine, man verteidigt sehr, sehr clever. Das andere, man versucht immer wieder über Entlastungsangriffe zu gehen. Und oder wie du sagst, hier, ich glaube, das war von dir gegen Saarbrücken, 11 gegen 9, da war jetzt auch nicht unbedingt der Unterschied von zwei Leuten, da hat man es ja vom Gegner auch gesehen, dass es durchaus möglich ist, dann auch quasi mit einem oder da war es sogar zwei Mann weniger noch Akzente zu setzen. Und das ist halt für mich dann auch, wo ich sage, das sollte man von der Mannschaft mit den erfahrenen Führungsspielern zum Teil erwarten können.
Die Strategie, die ja Kölner gewählt hat, ist ja quasi zwischen, ist ja auf Angsthasenfußball umzustellen und dann 7 Minuten nach der gelb-roten Karte dreifach zu wechseln mit Malone für Grönning, Keidel für Kanuric und mehr oder weniger positionsgetreue Seifert für Guevara. Aber also, das ist ja eine Strategie, die man auch quasi machen kann.
Und auf ein klassisches 5-4-0 umstellen.
Genau.
Weil wir jetzt vorhin noch über fließende, dynamische Grundausrichtungen gesprochen haben. Und das ist so, ich würde sagen, das ist genau zwischen dem, was du vorher warst. Entweder mutig weiter nach vorne spielen oder clever verteidigen oder defensiv aufstellen und nicht clever verteidigen. Das ist das, was wir gewählt haben.
Ja, vor allem ist es dann halt so, dass man, wenn man sich komplett hinten reinstellt, dann ist halt das Problem, dass ein Pass oder ein blöder Querschläger nur mal durchkommen muss und dann ja, kannst du dir halt das Gegentor fangen. Und das ist ja dann auch passiert. Und vor allem, wenn du sehr, sehr passiv bist oder sehr, sehr defensiv spielst, dann bietest du halt auch dem Gegner Raum und vor allem deine Kräfte schwinden irgendwann, weil du dann immer wieder hinten drin stehst und zu keiner Entlastung kommst.
Wobei ich echt noch sagen muss, also in diesem Spiel, wahrscheinlich auch, brauchten auch jetzt nicht unbedingt eine Entlastung, weil Freiburg ja trotzdem nicht unbedingt wusste, was sie damit anfangen sollen, mit diesem Mann mehr, mit der Gesamtsituation. Und ich dachte mir die ganze Zeit noch, ja gut, da passiert heute nichts mehr. Es passiert einfach nichts mehr.
Aber korrigiert mich, weil es jetzt auch schon ein bisschen länger her ist, wir haben da auch nicht nur defensiv gewechselt, sondern wir haben doch auch auf Fünferkette umgestellt.
Ja, Fünferkette.
Die Fünferkette, die wirklich krachend gescheitert ist mal wieder in der Hinrunde, die wir vermutlich auch nicht jetzt ergiebig trainieren, warum auch? Also, weil wir ja doch jetzt irgendwie die Führerkette gefunden hatten.
Also es war 5-4-0 nachher, also wir hatten ja über 5-3-1
von mir aus. So, aber also, ich meine, man kann ja defensiv wechseln, dann nimm von mir aus Grönning raus und bring Keidel oder was auch immer, aber also, ich verstehe es wirklich gar nicht, warum wir da dann auf Fünferkette umstellen.
Nein, null. Vor allem sehr gegen einen Gegner, der null Selbstvertrauen hat, der so schwach ist, der schon wieder den Nackenschlag kriegt nach der Führung, dass jetzt 2-1 hinten ist. Bist zu Hause, da sind 3 Gästefans dabei. Ja? Also, es gibt keinen Grund in dem Moment zu sagen, oh, das könnte gefährlich werden, lass mal lieber bunkern. Vor allem, wenn du es dann so machst. Und wie du gerade gesagt hast, also dieses Gegentor war ja das 2-2, genau dieses, alle pennen und ein Ball geht dann irgendwie zwischen den der tollen Fünferkette durch und du denkst dir trotzdem erst noch, na komm, der kriegt den nie rein, aber das war dann irgendwie der eine, der eingewechselt wurde, der doch Fußball spielen kann, der sich dann dreht und den Ball unter die Latte haut.
Ja, weil er halt auch nicht gestört wird. Also
ich kann sagen, das musst du dann auch in der Situation besser verteidigen wieder, aber das ist ja wieder Schallplatte mit Sprung. Also wenn ich mich da jetzt schon wieder zu solchen Themen äußere und da ist halt wieder, ich glaube, ihr habt es ja schon erwähnt und ich meine mich zu erinnern, das war Malone und da habe ich ja die Podcast-Folge von letztem Mal nachgehört, da habt ihr schon den ein oder anderen Ton dazu gesagt.
Ja, also ironischerweise ist es ja dann auch Malone, der bei beiden Gegentoren nicht so super ausschaut. Ich meine, bei dem 3-2, da sind dann...
Da sehen fünf Leute
sind nicht alle nicht so gut aus, ne? Aber weil du es auch sagtest, Mause war dann der einzige Stürmer, der auch nicht mehr lange, da kam dann Kügel noch dafür. Also es ist schon sehr damit abgeschlossen irgendwie mit diesem Spiel oder also zumindest auch nicht mehr mit der Eventualität, dass Freiburg doch mal einer reinrutscht, geplant. Ich meine, das muss ja gar nicht so spät sein, das kann ja auch dann 10 Minuten vor Ende sein und dann stehst du halt da mit Fünferkette und Kügel im Sturm. Also ich weiß nicht.
Fünferkette und Kügel, wie so ein Fiebertraum. ja, nee, sorry. Ich will dieses Spiel, das hat mich echt gebrochen. Ich habe heute zusammen was mir angeschaut, ich will heute nicht mehr. Ich will es nicht nochmals, ich will auch nicht mehr drüber reden eigentlich, aber ich finde es vollkommen verdient, dass wir das am Ende verloren haben, für die Idee, so aufzutreten, wie wir auch drin sind. Für mich ist es komplett vercoacht. Für mich ist es hundertprozentig. Die Niederlage geht einfach auf Kölner. Ist mir scheißegal, ob Kai oder Dummgelb oder gerade gekommen. Es ist einfach nur vercoacht. Das ist echt übel. Und da redet halt keiner drüber irgendwie gefühlt. Also redet sich selber schön danach. Ach ja.
Ja gut, das Kai ist ja auch nicht sein Job, das zu
hinterfragen.
Aber es ist ja auch kein Pressevertreter da, der solche Fragen stellt. Das ist halt auch das Merkwürdige. Ich meine, dass Kölner nicht sich proaktiv hinstellt und sagt,
War
mein Fehler. Kann er auch. Ja. Würde auch von Stärke zeigen. Aber ja,
ich finde es halt schlimmer, danach zu sagen, ja, Kayo war scheiße. Also ja. Soll er halt das auch nicht sagen. Ja, das natürlich war scheiße. Aber unmöglich.
Ja, vor allem, also genau, also wie du schon sagst, darf dir halt eine wirklich sehr dumme Aktion, das ist eine dumme Aktion, aber das darf nicht dein komplettes Wohl und Wehe dran hängen. Und dass ein relativ junger Spieler auch mal sowas passiert oder passieren kann, das ist jetzt auch nicht das Ungewöhnlichste auf der Welt.
Ja, vor allem ist es halt ein Blackout. Das ist halt wirklich, ich meine, er nimmt das taktische Tor mit Absicht, weil er halt wirklich einen Blackout hat oder so, boah, die gelbe Karte mal. Wow, das war's. Ja, deswegen würde ich das jetzt einfach wirklich das erste Mal, weil ich echt sagen muss, boah, richtig, richtig harter Bock, einfach auch von der Bank und der Rest hat sich halt auch nicht mit Ruhe gekleckert, aber wie du sagst, wieder Sprung in der Schallplatte, dass die schlecht verteidigen können, vor allem in der Fünferkette, das hatten wir schon ein paar Mal. Das ist jetzt nicht das Neueste in dem Spiel.
Ja, also vor allem, wenn man dann sagt, also das wäre jetzt noch was anderes, wenn du sagst, hey, das ist vielleicht ein Spiel, wo mal komplett alles dann gegen dich läuft und irgendwie ja, schlechter Tag, whatever, aber dazu kommen wir dann auch gleich noch. Das hast du ja fast wieder gehabt, dann zwei Spiele später. Und vor allem, das reiht sich ja ein in eine Rückrunde, wo eigentlich sehr, sehr wenig überzeugend ist. Und das ist halt dann nochmal ein ganz anderes Bild.
Ja, und vielleicht auch nochmal als letzten Punkt von diesem Spiel. Es ist ja auch nicht irgendein Spiel, sondern es ist schon auch ja, häufig wieder davor gesagt worden, so ja, und dieses Heimspiel, jetzt wir sind heimstark und jetzt haben wir ein bisschen Federn lassen im Aufstiegskampf, aber mit dem Spiel greifen wir nochmal an und so weiter. Also es ist ja nicht so, dass es um nichts geht, sondern es ist ja schon eigentlich einfach klar, 3 Punkte, die du reingeplant hast, zu Hause gegen den Tabellenletzten in einer Situation, wo du 3 Punkte auch dringend brauchst. Also ja, das ist ja nochmal gravierender, dass du dann
realistisch der letzte Schuss, um halt einfach im Aufstiegsrennen zu bleiben. Danach natürlich immer die Chance, in den direkten Duellen irgendwie wieder Boden gut zu machen, aber da hast du eigentlich schon viel deiner Aufstiegsambitionen beerdigt mit dem Spiel, auch mit dem Auftreten. Aber lassen wir mal Freiburg 2 Freiburg 2 sein und widmen uns dann irgendwie dem Spiel gegen die Mannschaft der Stunde in Ulm. Und das ist, also es ist doch wieder bizarr, oder? Also, Entschuldigung, gegen Ulm in allen, ja. Es ist wieder bizarr, aber irgendwie auch wie jedes Mal, wenn wir gegen die guten Mannschaften spielen, können wir plötzlich auch wieder Fußball spielen. Und wenn wir gegen Rot spielen, dann spielen wir halt auch nur Scheiße. Und das, wenn wir, also das letzte Spiel, das wir gewonnen haben, da war dieses Dresden-Spiel, wo du echt dachtest, boah, wir können ja richtig. Dann passiert nur Müll, dann verlierst du gegen Freiburg. Und dann fangen wir halt gegen Ulm zumindest mal richtig stark an, würde ich mal behaupten.
Ich muss zugeben, dass mir relativ wenig von dem Spiel in Erinnerung ist, vielleicht auch, weil es 0-0 dann irgendwie am Ende ausgegangen ist, aber ich habe schon auch so ein bisschen in Erinnerung, dass wir druckvoll gestartet sind. Ob wir jetzt so wirklich klare Chancen hatten, ist halt auch immer dann, steht dann auch immer auf einem anderen Blatt.
Ich würde sagen, es waren keine hundertprozentigen, aber ganz ehrlich, ich bin nach dem Spiel gegen Freiburg dann reingegangen, oh Gott, das wird nicht lustig gegen Ulm. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Ja, da hast du ja mal schon eines richtig gemacht, deine Erwartungen sehr niedrig gesetzt. Ja. Dann kannst du jetzt davon aufsprechen, dass das so ungefähr ein sehr gutes Spiel war. Das war ein solider Auftritt, würde ich sagen. Aber wie du gerade gesagt hast, das war ja jetzt keine hundertprozentige Chance. Das waren Schüsse aus 20 Metern. Ja, da waren ein paar dabei. Okay, von mir aus, ja, Ulm ist natürlich jetzt auch in der Tabelle relativ gut positioniert. Aber gerade, also weil dann eben auch relativ wenig passiert ist, vielleicht das jetzt schon einbauend. Kölner spricht ja auch davon, 0-0, gutes Ergebnis, so quasi nach dem Spiel. Und ja, jetzt geht's weiter und dann schauen wir, dass wir das nächste Spiel gewinnen, wo ich mir dachte, ja, das kannst du vielleicht schon machen, aber das zeigt ja dann auch in gewisser Weise eine Verzwergung von dir selber. Weil ich meine, also haben wir gerade wieder gesprochen vom FC, welche Spieler du vor der Saison geholt hast. Man hat davon gesprochen, dass wie die Ausgangslage zum Start der Rückrunde war, dann muss schon auch dein Anspruch sein, dass du da nicht sagst 0-0 Top-Ergebnis oder gutes Ergebnis, sondern du musst da und willst da gewinnen, um nach oben dran zu bleiben.
Ja, ich finde schön, den Anspruch endlich mal wieder aufmachen, weil das ist natürlich was, also Martin mag das ja nicht so, über Anspruch zu sprechen, aber es ist natürlich so, ich würde sagen, in der Situation, in der wir waren, mit wie gut Ulm drauf ist, auswärts bei Ulm zu sagen, dass du 0-0 leben kannst, ja, aber anders muss man natürlich auch sagen, wenn du halt vorher solche Spiele gegen Freiburg verkackst, wenn du die ganze Rückrunde verkackst, irgendwann musst du ja, wenn du um den Aufstieg spielen willst, was ja dein eigenes Ziel irgendwo ist, schon mal wieder anfangen, auch 3 Punkte zu holen.
Ja, also.
Und dann darf man nicht mit einem zufrieden sein.
Ja, würde ich sogar noch drastischer sehen. Also, wenn Bene sagt, Kölner sagt, 0-0 war ein gutes Ergebnis. Ja, aber für Ulm und nicht für uns. Also, Ulm hält uns damit auf Distanz. Wir sind doch diejenigen, die dann in der Position sagen müssen, okay, wir haben ein bisschen Abstand, aber wir haben ja auch noch die Spiele gegen den direkten Konkurrenten, dann müssen wir halt die gewinnen. So, ja, also dann ist es doch 0-0 da auch im Endeffekt zu wenig klar. Kannst du sagen, Mannschaft der Stunde und Achtungserfolg, auch mal wieder irgendwie da kein Gegentor bekommen zu haben, sicherlich auch was, auf was man aufbauen kann, aber wie lange willst du dann noch irgendwas aufbauen, wenn nicht in der Phase, ja, im Frühjahr, wo du einfach mal, ja, deine Ausgangslage im Aufstiegskampf irgendwie festlegst.
Ja, und vor allem, ja, in der ersten Halbzeit hatte Ulm fast nichts, aber letzten Endes über das ganze Spiel wegen der zweiten Halbzeit hatte dann Ulm wieder die besseren Chancen. Und da ist wieder auch Schallplatte mit Sprung. Zum Teil bist du selber daran beteiligt, weil du fast die Bälle auflegst und oder halt dann bei einer Umschaltsituation sehr, sehr offen stehst, wo ich mir denke, ja, klar, 0-0, du hast kein Gegentor zugelassen, aber du hättest schon auch eins bekommen können, so ist es auch nicht.
Ja, ich will mal den Rahmen immer kurz reden, weil ich habe ja vorhin gesagt, wir haben gut angefangen. Ja, das ist ja genau meine, die erste Halbzeit war tatsächlich Übergewicht für uns. Ja. Aber deswegen, ich habe auch am Ende auch gesagt, okay, ich verstehe schon, wenn ein Kölner sagt, das ist ein gutes Ergebnis, weil du natürlich in dieser zweiten Halbzeit das Spiel verlieren musst. Also weil du in der zweiten Halbzeit, ja nur noch eigentlich Ulm existiert, einige Chancen hatte, klar, dieses 45-Meter-Schuss-Ding an die Latte, geschenkt. Ja, das ist ein Sonntagsschuss, quer rein oder geht nicht rein. Aber nicht recht, also du, also wie das so passiert, ich meine, es ist ein Konter, einer gegen drei, dass der überhaupt zum Schuss kommt, ist ein Witz. Und wo Funk da rumläuft, weiß ich auch nicht genau, aber das hätte eigentlich nochmal gepasst, wenn man dann in der Situation...
Sieht auch in der Wiederholung gar nicht so krass, aber dass nicht nur der Ball an die Latte geht, sondern dass ja auch der, wie er dann abspringt, auch nochmal fast reingeht. Also dass Funk da gerade noch rechtzeitig irgendwie schaltet und sagt, oh... Verdammt, der kommt wirklich nochmal auf mich zu. Also wenn der da irgendwie noch ein bisschen weiter fliegt oder was auch immer und da halt einfach aktionslos irgendwo rumliegt, dann geht der Ball halt im Aufhüpfer rein. Ne?
Ja. Ja, eben, also die zwei Dase, kannst du nur froh sein, dass du am Ende diesen Punkt mitnimmst. Aber na, Martin, du sagst vorher, Das ist ja genau dran. Wenn du deine eingeplanten Punkte gegen Freiburg nicht holst, dann musst du die anderen Spiele halt gewinnen. Und dann kannst du nicht über jedes Mal sagen, okay, cool, klar, ist gegen die beste Mannschaft, gegen die gerade am besten Lauf hat Mannschaft, auswärts einen Punkt zu holen, ist erstmal okay, aber im Gesamtkontext halt nicht. Und vor allem nicht mehr in dem Gesamtkontext, in dem wir uns jetzt bewegen inzwischen. Inzwischen sowieso nicht mehr. Aber in dem Zeitpunkt, okay, gut, wir spielen noch gegen, wir spielen noch gegen Ulm, wir spielen noch gegen Regensburg, wir spielen noch gegen Sandhausen. Also diese Spiele sind jetzt auch inzwischen fast alle durch. Deswegen.
Ja, und das ist ja auch, also Mannschaft der Stunde hin oder her, es ist trotzdem
fucking Ulm,
ein Aufsteiger, dem wir in der Hinrunde, weiß nicht wie viel, 4-0 weggehauen haben. Also, ja, so ganz klein machen sollte man sich da eigentlich nicht, finde ich.
Ja, ja. Und vor allem, wo man doch da also dabei sind, also wer ist denn noch vorne Münster als zweiter Aufsteiger? Also Haching ist auch noch vor dir. Also es stehen Aufsteiger vor dir, wo ich sage, also da muss doch Ingolstadt den Anspruch haben, vor denen zu sein. Und gerade wenn die es einem schon zeigen, dass da dann das möglich ist in dieser Liga, ja dann gerade erst recht.
Ja, vor allem, wir können das ja, also ich mache halt besser weiter, aber das ist so wirklich. Wir haben ja in der Hinrunde noch gesagt, okay, Regensburg und Dresden, die sind so stabil, auch wenn es in der ersten, dritten Liga normalerweise nichts passiert, sehen die schon so aus, als würden die marschieren. Ja, am Arsch, komplett eingebrochen sind die Lappen. Und was machen wir? Brechen noch mehr ein. Also du hast wirklich die Situation, dass du zur Winterpause einen Punkt hinter Relegation bist und dir noch sagst, ja, okay, Relegation ist eine Schlagdistanz, aber die ersten zwei, die sind weg. Und die ersten zwei spielen eine Drecksrückrunde. Das heißt, eigentlich, wenn du jetzt halt anständig gespielt hättest, irgendwie deine eigenen, auch vielleicht mal das, was in der Hinrunde noch nicht so lief, vielleicht langsam mal laufen würde, dann wärst du halt inzwischen wahrscheinlich sogar schon auf dem direkten Aufstiegsplatz, weil die Konkurrenz so hart schwächelt. Und das ist genau wie du sagst, Bill, das sind diese ganzen komischen Aufsteiger, die halt alle so bast schon gespielt haben, die jetzt aber halt in der Rückrunde ganz gut spielen, sind alle vor dir plötzlich, alle sind sie vor dir. Und die ersten beiden Plätze, die ist Ulm inzwischen Erster.
Ja.
Ulm ist Erster, ja. Also weil das wirklich diese für uns in der ersten Jahr Regensburg und Dresden, die nicht mehr einholbar sind, wurden jetzt von scheiß Ulm überholt.
Ja, und vor allem letztes Jahr war es ja mit Elversberg ähnlich. Also das dir wird ja quasi gezeigt von Aufsteigern, wie du in der dritten Liga erfolgreich sein kannst. Und das ist halt, also gerade mit Ingolstadt, gerade mit der Historie, gerade mit dem auch Anspruch und den Anspruch, wo du auch haben musst, im Vergleich zu den genannten Teams. Also da ist es dann halt schon ein bisschen weniger einfach. Und wie du auch gesagt hast, das ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, hey, die Spiele davor und danach hat man dominiert und da hat man Chancen ausgespielt. Da ist es nur eine Frage der Zeit, bis dann auch auf das Tor fällt. Sondern das hat sich halt wieder auch so in das Gesamtbild eingefügt, wo ich sage, ja, also ich habe es ja auch vor der Saison angesprochen, ich habe mich da gefragt, wie ist die Idee, wie will man Tore erzielen? Und das war mir in dem Spiel dann schon auch, oder hatte ich zumindest ein großes Fragezeichen, weil nur Ballbesitz und Ballbesitz dann auch, aber nicht mit gefährlichem letzten Drittel, da wird es dann halt auch schwierig.
Ja, ich meine, das ist vielleicht genau wie du sagst, also man kann sagen, in der Hinrunde hattest du halt auch so ein paar Kanuric-Aktionen gehört, die halt dann irgendwie so Einzeldinger, die er dann halt einfach reingejagt hat. Jetzt hast du nur mal so einen Kanuric-Schuss aus 20 Metern, der dann irgendwie nicht reingeht. Mauser hat in der Hinrunde alles getroffen, was geht. Mauser ist also, die siehst du gar nicht mehr.
Das ist Mausetrug.
Also, du merkst halt nichts mehr von Mauser. Das ist überhaupt nicht mehr existent. Also, das ist halt wirklich das hat mir auch immer gesagt. Wir waren ja, haben das in irgendeiner Folge auch gesagt, solange Mause läuft, ist ja auch irgendwie gut, aber stell dir vor, irgendwann knipst halt Mause nicht mehr jedes Spiel. Und Mause knipst nicht mehr jedes Spiel, Hammer jetzt. Und es wurde ja dann zwischendurch auch irgendwo, war das auch in diesem komischen Grilic-Interview?
Ja.
Das ist vielleicht, wir können ja jetzt schon mal kurz auf Grilic-Interview gehen. Ich möchte aber gerne auch nachher mehr drüber ranten. Wenn dann auch, also Grilic-Interview mit Donaukurier, wie dann irgendwie darauf angesprochen wird, dass ja Mause jetzt irgendwie auch nicht mehr so viel trifft. Und dann irgendwie mit der Aussage, ja, aber er hat ja am Geburtstag von Ditgen den Elfmeter schießen lassen und deswegen hat Mause jetzt ein Tor weniger. Sonst hätte er ja drei irgendwie in der Rückrunde. Ja, sorry.
Da muss ich schon mal lachen, ja. Also,
what?
Die Elfer überhaupt in Stürmertore reinzuzählen, ist schon wild.
Ja,
also.
Ist ja gut. lass den Funk jedes Mal schießen, dann ist der Topscorer. Aber was ist das? Also wenn man sich so seinen Problemen nähert, wenn man sich so sein Problem stellt, ich bin ja mal froh, dass überhaupt irgendwer mal kritisch nachfragt in dem Puff, aber dass man dann auf die Antwort kommt, ja, aber hat ja am Geburtstag von Wittgen, da hat er Mause ja total nett den schießen lassen, den Wittgen. Und deswegen sind wir jetzt nicht Erster. Also es ist so Welten, in denen bei uns im Verein gedacht wird, da komme ich überhaupt nicht klar mit. Aber ich würde sagen...
Aber es ist ja ein ganz guter Übergang dann wahrscheinlich zu dem Viktoria-Köln-Spiel, oder?
Weil aber es ist ein gutes Spiel.
Das Türkei-München-Spiel müssen wir wahrscheinlich nicht zu viel...
Ey, wir machen das war ja nicht immer, positiv am Ende. Wir reden nicht über Totokural-Spiele, bis wir gegen Lutissen rausgeflogen sind, dann reden wir wieder drüber. Aber Hausaufgabe gemacht, sind eine Runde weiter. Können wir immer noch am Radarsplatz feiern. Ja, nächstes Heimspiel. Viktoria Köln.
Aber da muss man doch auch fast eigentlich nicht drüber reden, weil es ist halt Viktoria Köln Klassiker.
Ja, genau. Irgendwas eigentlich, ist immer. Eigentlich wäre es schön gewesen, okay, gegen Viktoria Köln haben wir verloren, wie jedes Mal, passt schon. Aber es gab ja diesmal so ganze Gründe, drüber zu sprechen. Und
zwar, weil wir in Orange zu Hause gespielt haben. Also, ja, allein das ist ja schon irgendwie mal wieder, also man hätte da schon ahnen können, dass der Schiedsrichter nicht irgendwie alle Latten am Zaun hat. Würde ich jetzt mal...
Ja, vor allem, du musst aufnehmen den Faden, ja, aber der Schiedsrichter sagt, dass die Trikots ähnlich sind.
Weil er kurzfristig entschieden hat, dass das schwarz-rote Heimtrikot des FC Ingolstadt
passt nicht zum weiß-schwarz-roten.
Ja, passt nicht zum weißen Trikot der Gäste mit irgendwie schwarz-roten Akzenten.
Oder passt doch zu gut. Zu gut. Ja, auf jeden Fall, wir haben in unseren Signalfarben zu Hause gespielt, das war aber das einzige Signal, dass das Spiel zum Spiel irgendwie entsandt wurde.
Dabei hätte man ein Signal setzen können.
Und da war man dann am Geburtstag vom Dittgen. Am Geburtstag gibt es einen Elfmeter. Jetzt auch über den Elfmeter möchte ich wieder gerne reden. Elfmeter, ja oder nein?
Für mich nicht.
Für mich auch eher nicht, aber es war zumindest eine Berührung da.
Also allein wenn jeder Teamkollege danach sagt, das hat er clever gemacht, ist das quasi, oh scheiße, das war schon gar nichts. Also ja, es war mehr Berührung als das.
Es spricht aber natürlich auch dafür, dass es unclever ist, wie der Abwehrspieler hingeht.
Genau, also ich wollte nämlich gerade sagen, also andersrum würde ich dann halt auch mal sagen, ja, wenn mein Verteidiger so doof hingeht, dann hast du es auch verdient. Aber andere würden sagen, ja, in dem Fall hätte es wahrscheinlich der Videobeweis nicht zurückgenommen, würde ich mal sagen. Weil es schon eine Berührung gab, aber wow, irgendwie der. Erst kriegen wir nie einen Elfmeter und dann kriegen wir in ein paar Spielen drei Elfmeter und alle sind eigentlich irgendwie ein Witz. Passt schon. Und dann wieder, du gehst wieder in Führung durch den Elfmeter zu Hause gegen den Kackgegner. Wie viel ist Viktoria Köln? Können wir das kurz noch nachreichen?
Auf jeden Fall hinter dir.
Ja, und da gibt es noch. Und kamen auch, glaube ich, also zumindest haben sie das ja auch danach mehrfach betont, aus einer schweren Phase und so weiter. Also es sind ja alles auch irgendwie Gegner, bei denen es jetzt nicht blenden läuft, außer jetzt vielleicht mal
Ulmen. Jetzt ziehen die da raus aus dem Schlamm alle. Die bis dahin so gute Heimmannschaft. Ja, aber man muss natürlich sagen, okay, jetzt gehst du mit so einer halb komischen Entscheidung, 1-0 in Führung. Aber dann muss man in dem Fall ja wirklich mal sagen, also auch wenn ich mich wehtut, wir waren schon einfach die bessere Mannschaft in dem Spiel. Und wenn der Schiedsrichter nicht so ein absurder Bastard ist, dann gewinnen wir das Spiel auch. Da bin ich mir inzwischen eigentlich, da bin ich mir immer noch eigentlich relativ sicher. Ich fand uns tatsächlich nicht so schlecht.
Ja, lass uns mal drüber reden, wie es weitergegangen ist. Also im Endeffekt, dann kommt die rote Karte für Fröde.
Genau. Müssen wir darüber diskutieren? Vielleicht noch darüber, ist es überhaupt gelb oder ist es gar nichts? Aber gelb ist wahrscheinlich okay. Wahrscheinlich. Aber selbst da würde ich sagen, okay, ist schon hart.
Ja, also ich glaube, es ist eigentlich das. Also, wenn du dafür rot gibst, dann ist es halt einfach keine Relation zu den Fällen, wo du sonst irgendwie rot gibst.
Deswegen sage ich, also für mich ist das gar nichts. Er trifft halt den Ball, rutscht drüber und trifft danach den Spieler am Schienbein, aber auch nicht hart. Also von mir aus gibt es einen Foul. Aber ich glaube, wir sind uns alle auf jeden Fall nicht rot. Niemals.
Ja, und vor allem ist es auch frontal von vorne. Das ist jetzt nicht von der Seite, das ist nicht irgendwie
wenig Tempo, jetzt
immer, dass man, genau, dass man sagt, irgendwie man hat von hinten Knöchel etc.
Also komplett irre, da rauszugeben und das schön Fröde zweimal in der Saison bekommt dann beides mal einen Witz.
Ja. Wobei man da ja auch dem Schiedsrichter fast so ein bisschen noch irgendwie zugutehalten lassen muss, dass er sich irgendwie da auf den Linienrichter irgendwie verlassen hat. Also da die Entscheidung kam ja schon Ich meine, klar, der verantwortlich ist, aber genau, der Linienrichter schon seinen Anteil irgendwie dran, wo ich mir auch denke, naja gut, also ob du das jetzt als einziger im Stadion besser gesehen hast als alle anderen, wenn der Schiedsrichter auch nicht so weit wegsteht. Und es gibt ja auch nicht irgendwie so viel Grund, jetzt so in Erscheinung zu treten, aber gut, genau, sei es wie es ist. Und ich finde, das ist aber dann schon der erste Bruch in dem Spiel, nämlich insofern, dass es die Mannschaft unnötig emotionalisiert hat. Also, ich meine, das kennt man ja schon auch irgendwie so ein bisschen aus Kreisklassen und so, dass dann gibt es irgendwie eine Entscheidung, da ist keiner zufrieden und dann fliegen irgendwie in den nächsten 5 Minuten irgendwie noch 3 andere vom Platz, weil sie sich irgendwie so gar nicht mehr halten können. Und Kopacz war auch kurz davor, meines Erachtens. Also, das war auch ein klares Frustfoul, was er da irgendwie geholt hat, um sich da noch gelb abzuholen. Dann irgendwie Kanuric, glaube ich, auch noch kurz darauf gelb. Also, da war er schon... Da kannst du schon froh sein, dass das da
jemand, der wurde selber auch nochmal gefoult und hat danach ordentlich einen weggesäbelt. Ja, das war der Broschfoul.
Also da musstest du schon froh sein, dass dann auch recht bald Halbzeit war, weil sonst, also das war auf jeden Fall irgendwie was, wo du sagst, okay, als professionelle Fußballmannschaft musst du da dann auch einfach irgendwie sagen, okay, ist jetzt so, kann ich nicht mehr ändern, lass uns unser Spiel weiterführen. Das fand ich schon sehr aufregend. Ich meine, ich war auch emotionalisiert, aber ich bin halt auch auf der Tribüne und natürlich... Dann schreibt mir Marco auch noch, dass es keine rote Karte war und so bei weitem nicht. Natürlich bin ich dann sauer, aber ich werde ja auch nicht dafür gezahlt. Also ist ja nicht mein Job. Also, ja, weiß nicht. Also fand ich auf jeden Fall sehr auffällig. Und dann aber wiederum...
Aber du kommst ja gut in die zweite Halbzeit.
Genau. Dann wiederum in der Halbzeit irgendwie wieder aufs Wesentliche besinnt und auch aus den Fehlern von dem Spiel davor gelernt, dass du jetzt nicht irgendwie sagst, ah, wir sind einmal weniger, komm, lass uns 8er Kette machen und passiert schon nichts mehr, sondern sie gehen ja wirklich aufs zweite Tor. Also das muss man ja auch auch zugute halten.
Ja, das ist meine, also das ist ja genau meine. Also in dem Spiel ist es okay, wir sind 1-0 vorne, ist okay, ist gut und wir gehen auch nach dem in der zweiten Halbzeit in Führung nochmal, haben wir die Chancen, was zu machen. Und ich fand halt lange Zeit nicht, dass Viktoria Köln irgendwie große Vorteile aus der numerischen Überlegenheit ziehen konnte. Lange nicht. Und deswegen, das war alles ordentlich eigentlich über weite Strecken des Spiels.
Bis zur 60.
Bis zur 60. Und dann, das ist ja, also was, auch das ist, man kann man glaube ich wieder darüber diskutieren, da wurde ja viel geheult, angeblich faul vor dem Tor, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich sehe das nicht, ich finde das ein super, super Deckel in dem Moment. Und klar ist da Körperkontakt dabei, aber er erobert den Ball einfach gut in der Situation. Und ich finde Fußball, der so ist, wenn du auf der anderen Seite sagst, dass vorher der Linienrichter erzählt, dass das Rot ist für Fröde und du hattest eine Linie, dann ist das wahrscheinlich gelb, mal mindestens. Weil er halt auch da ziemlich rabiat in diesen Zweikampf geht, aber er trifft den Ball halt sauber.
Also so sehr ich sehen will, dass der Schiedsrichter einen kompletten Scheißtag hatte, so wenig kann ich auch irgendwie guten Gewissens sagen, das muss man abpfeifen. Also man kann es halt einfach laufen lassen, ja.
Ja.
Aber klar, in der 200 mit dem Flöde faul musst du das halt dann auch, also es ist halt auch keine Rote. Aber wenn man es individuell betrachtet, ist es ein sauberer Zweikampf. Ja.
Ja, und dann in dem Fall einfach auch schlecht von uns gespielt, dass du da in der Situation im Aufbauspiel den Ball verlierst und dann im Umschalten dann halt logischerweise so ein bisschen unsortiert stehst. Deswegen, wie schon gesagt, bis zur 60. Minute gut, in dem Fall halt dann ein Fehler und dann ist dieses 1-1.
Und das ist ja schon der nächste Bruch in dem
Spiel. Das ist dann der Bruch. Weil dann gesagt, okay, 60 Minuten hatte ich das Gefühl, wir haben das eigentlich trotzdem noch im Griff und Viktoria Köln hat nicht die Möglichkeit, das irgendwie da rauszugehen. Aber nach dem Tor hatte ich schon das Gefühl, dass irgendwie im Kopf losging, irgendwie unsortiert wird. Und.
Ja, weil du natürlich auch dann die Ausrede schon irgendwie parat hast. Ich glaube schon, dass es auch ja, mental ein bisschen was mit dir macht, dass du sagst, na, heute läuft ja wirklich alles gegen uns. So ist es ja in der Situation auf jeden Fall, dass du sagst, ah, heute schon 2 komplette Fehlentscheidungen gegen uns. Und dann...
Ja. Lustig, halt, auf Platz und Platz natürlich eine krasse Fehlentscheidung gegen Würde, das andere ist keine Fehlentscheidung irgendwie im wirklichen Sinne. Und du hast vorhin 11 Meter bekommen, der schon so ein bisschen war. Also, objektiv gesehen...
Aber es war schon auch so ein bisschen der Spirit in dem Stadion, dass so, ah, heute sind wir... Heute ist unser Saarbrücken.
Ja, genau. Also das ist lustigerweise auch, wenn du es auf Twitter gelesen hast, hast du das Gefühl, irgendwie alle ist das hier, das ist schlimmer als Saarbrücken ungefähr. Aber wir sind ja noch nicht am Ende der ganzen Geschichte. Aber eigentlich muss man sagen, ja, natürlich wollen wir in dem ein bisschen verpfiffen. Ich glaube auch immer noch, dass wir ohne die rote Karte dieses Spiel gewinnen. Aber es ist halt jetzt nicht so, dass alles gegen uns gewonnen wurde in diesem Spiel.
Ja, es fällt ja dann auch schon 7 Minuten später das 2-1. Da hat dann ja irgendwie Kölner nach dem Spiel sich noch irgendwie eine Abseitssituation herbeigedichtet. Ich weiß nicht, wo die sein sollte. Also ja, wenn, dann ist es auf jeden Fall irgendwie so früh, dass es auch keine Erklärung für dieses Gegentor sein darf.
Und da haben wir alle, das war halt irgendwie natürlich auch so schöne Flanke und der Kopfball, aber das war halt irgendwie gefühlt und irgendwie alle abgeschaltet wieder. Also, da hatte ich das Gefühl, wie du es vorher sagst, bei dem 1-1 war der Bruch, weil da war gar keine Spannung mehr da. Irgendwie standen alle nur blöd rum und du passierst dieses 2-1 halt so auf Ansage. Das war unnötig. Definitiv. 3-1 wiederum. Der ist schon krasser Witz-Elfmeter gewesen, oder? Also der war genau, mindestens mal genau so ein Witz wie unser, würde ich sagen.
Also da war ihr, oder da ist der Elfer von Ingolstadt noch eher einer als der, aber das ist halt auch wiederum, eine Berührung war da, zum Elfer meiner Meinung nach reicht es nicht. So kannst du noch zusammenfassen.
In dem Fall würde ich halt nicht mal mehr clever sagen, das war einfach der Beste, weil der Stürmer nicht mal genau, irgendwie war da einfach nichts.
Ja, also in der Situation ist halt dann schon einfach so, dass du dann auch das Gefühl hast, okay, der Schiedsrichter ist hier schon auch irgendwie ein bisschen drauf und dran, sich irgendwie in den Mittelpunkt zu stellen. Auch die ganzen gelben Karten, die er ja gegeben hat, so, also unter Kontrolle hatte er das Spiel ja jetzt nicht.
Nee.
Das war ja jetzt schon sehr grundlos herbeigeführt, dass dann da irgendwie 10 gelbe und eine rote irgendwie gibt. Und 2 Elfer, das war ja kein überhartes Spiel. So, das hat der Schiedsrichter zu dem Spiel gemacht. Und das ist halt am Ende dann schon noch was, wo ich fragen muss, ja, also macht das seine das einen guten Schiedsrichter aus, wenn er so im Mittelpunkt steht und sich sinnlos so zum Buhmann macht?
Nee, vor allem, wie du schon mal sagst, das ist einfach eine schlechte Schiedsrichterleistung da gewesen. Also klar sind wir am Ende vielleicht ein bisschen mehr die Leidtragenden über das gesamte Spiel durch die Entscheidung, aber es war halt einfach eine schlechte Schiedsrichterleistung. Dass ich Saarbrücken bin, das war einfach nur krass straight forward in eine Richtung verpfiffen. Das Ding war richtig schlecht mit schlechtem Überhang für uns, würde ich sagen. Und ich bin der Meinung, ja, da können wir jetzt nicht nur wir was dafür, dass wir dieses Spiel verloren haben. Aber klar, irgendwann ist halt auch mal aus mit den Ausreden. Vorher haben wir noch gesagt, wir gewinnen unsere Spiele schon noch irgendwann, dann verlierst du es dann gegen Freiburg, dann kann man gegen die direkten Konkurrenten spielen, dann spielst du 0-0 gegen Ulm schön, dann spielst du es aus gegen Köln, dann läuft es dann wieder unglücklich, dann wieder alles böse und alles schlecht und bis dahin ist halt einfach jegliche Chance auf Aufstieg und auf Platz 4 eigentlich vorbei gewesen, spätestens nach diesem Köln-Spiel. Du hast nie das Gefühl, dass sie realisiert, dass so richtig, okay, wir müssen jetzt auf geil und gedärkt diese Punkte irgendwie herkriegen, sonst ist die Saison vorbei. Und die hat sich eigentlich jetzt so, sie ist so ausgefadet, ist einfach weg, die Saison. Du hast die ganze zur Winterpause gedacht, da geht noch was. Und dann hat sie es einfach so eingeschlichen, dann gab es noch dieses eine Dresden-Spiel. Aber jetzt ist einfach die Saison vorbei. Es ist einfach vorbei. Es ist nie, du hast nie gedacht, oh, jetzt geht es nochmal richtig rund.
Jetzt holen wir uns nochmal. Was heißt denn, also jetzt zur Winterpause, es geht noch was, da warst du mittendrin.
Ja, und ich war mega euphorisch.
Ja, ja, absolut auch das. Ja, und vor allem, aber dazu kommen wir später noch. Also ich habe mir auch mal nochmal von den beiden Serien, also wo sich unsere Podcasts unterteilen, auch noch die Punkte und die Tor- und Gegentorzahlen zusammengeschrieben. Und das ist halt.
Das wird lustig.
Das ist die Bilanz eines Absteigers.
Ja, das wird schön. Aber jetzt machen wir erstmal noch 2 Spiele, dann kommt mal wieder Derby. Ja, wir haben ja inzwischen ein paar.
Ja, deswegen war ich auch gerade so ein bisschen ruhig, als du gesagt hast, die Saison ist eh vorbei. Also,
ja, ja.
Das war ja schon noch ein wichtiges Spiel.
Ja, jetzt genau. Es kommt auch noch der Toto-Pokal, Martin. Es ist noch nicht ganz vorbei. Aber dieses Regensburg-Spiel, und du bist aber, wenn du die Tabelle schaust, du denkst, okay, sportlich geht da nichts mehr. Vielleicht, wenn alles rund läuft, kommst du vielleicht noch irgendwie auf den 4. Platz, um da, also zu dem Zeitpunkt, um irgendwie darüber den DFB-Pokal zu schaffen. Aber eigentlich ist es schon fast unrealistisch gewesen. Heißt, du kannst den DFB-Pokal nur noch über Toto-Pokal schaffen. Aber zumindest mal wieder ein Gegner, der sich in wirklich einer beschissenen Phase befindet, mit Regensburg, halt jegliche Chance auf den Aufstieg so langsam zu vernichten. Okay, dieses eine Spiel ist bitte wenigstens noch gewinnen. Gegen ein schwächelndes Regensburg. Ist es denn zu viel verlangt? Stellt sich raus.
Ja.
Ja. Und das Witzige ist ja, alle haben geheult, dass Kayo wieder spielt. Und er hat ja auch irgendwie relativ früh wieder Geld bekommen. Aber wer war derjenige, der fast zum Derby-Helden geworden ist mit einem Schuss aus 30 Metern oder 25? Oder wahrscheinlich waren es 20.
Also man kann schon sagen, dass der ganze Block da irgendwie auch eine lebendige Angst hatte nach dieser gelben Karte, weil ich glaube, er hatte dann schon nochmal so ein, zwei Fouls danach.
Ja, ja, die waren aber schlau diesmal.
Ja.
Der wusste an der Grenze, der weiß genau, wo man auslohnt.
Aber es war schon jedem sehr präsent, wir könnten, also hier könnte sich Geschichte wiederholen. Und
aber hat sich ja nicht, Martin.
Ne, hat sich nicht, aber auch nur deswegen, weil er dann zur Halbzeit ausgewechselt wurde, was ja auch...
Ich habe es auch gesehen, dass er spätestens nach dem Tor vollkommen übermotiviert dann auch irgendwie vielleicht auch die Glattrote reinläuft. Aber man muss es doch mal sagen, hat er ja gut gemacht, das 1-1. Klar geht er da irgendwie einmal in seinem Leben wahrscheinlich so durch und dann kommt da irgendwie keiner hin, aber mein Gott.
Das 1-0 meinst du?
Ja, das 1-0, Entschuldigung. Gutes Tor.
Das ist halt ein Fernschuss, Flachschuss, der platziert ist, ja.
Also
ja,
eben.
Klar, ist gutes Tor, kann ich mich nicht beschweren. Hat auch dem Gästeblock sehr gut gefallen, aber...
aber er hatte ja noch eine Aktion, genau, bevor er vom Platz musste.
Genau, also er war mit Sicherheit Man of the Match, auch wenn er nur 45 Minuten gespielt hat. Ob jetzt rein im positiven Sinne, kann man dahingestellt lassen. Wieder an Gelb-Rot gekratzt, aber muss halt auch zwingend das 2-0 machen vor der Pause mit einer Riesenchance.
Ich bin immer noch so ein bisschen zwiegespalten, auch nach der fünften Wiederholung. Ich bin immer der Meinung, ein Stürmer muss ihn machen. Der Winkel ist schon scheiße, irgendwie, wie der aufspringt.
Der Winkel ist scheiße, wie er aufspringt, aber dann darfst du ihn nicht aufspringen lassen.
Ja, okay, das kann sein, dann darfst du ihn nicht aufspringen lassen. Aber er fliegt halt irgendwie komisch in diese 16. Ich glaube, niemand hat damit gerechnet, dass der Ball abgefälscht so da reinfällt. Ich finde das halt irgendwie immer noch... Natürlich muss er den machen, aber ich verstehe schon, warum er nicht macht. Also irgendwie als Spieler. Also,
Marco, der große Kayo, verstehe.
Nee, also irgendwie... Ja, natürlich muss er den machen. Und ich war auch im Fernsehen gesagt, boah, Alter, geh mir nicht auf den Sack, Mann. Was ist das für ein Scheiß? Aber es ist halt irgendwie... Das ist halt irgendwie eine richtig beschissene Situation, glaube ich, wenn du da stehst in dem Moment und nicht mit dem größten Selbstbewusstsein da stehst, weil du dann letztes Mal noch auf den Platz geflogen bist und jetzt wahrscheinlich wieder auf den Platz fliegst. Aber klar.
Ja, aber du hast doch gerade aufs Tor gemacht, also weil du sagst, nicht mit dem größten Selbstbewusstsein, du gerade da Fernschuss 20, 25 Meter, also eigentlich wäre das doch...
Ja gut, weil der einen durchschießt, der Gröninger hat zwei gemacht und kann keinen Ball stoppen. Egal. Ja, natürlich muss er den reinmachen, aber ich sage ja, es ist trotzdem, ich finde ihn nicht so einfach, wie er aussieht. Also ich finde, er sieht einfacher aus, als er ist, weil er natürlich alleine 5 Meter vom Torwart steht. Deswegen, ich finde, er sieht einfach einfacher aus, als er ist, aber trotzdem erwarte ich, wenn ein Profifußballer ihn reinmacht, bleiben wir dabei. Und dann wäre 2-0 wäre natürlich nicht schlecht gewesen, in dem Moment. Aber.
Ja, wissen wir auch, dass das gegen Regensburg keine Garantie ist. Irgendwie soll es dann nicht so hinhauen mit Führungen über die Zeit bringen. Insgesamt kann man ja wahrscheinlich zur ersten Halbzeit sonst sagen, sehr ereignislos. Also außer diese 2 Kajo-Aktionen, über die wir gerade gesprochen haben.
Ja, aber insgesamt okay irgendwie. Also ich finde es okay, die erste Halbzeit.
Ja, wobei, ja. Also
ja, okay. Also, ja. Genau, ich fand, war ja nichts schlecht groß dabei. Es war halt okay.
Ja.
Das Einzige, was man mir sagen muss, also ich hätte vielleicht auch in der ersten Halbzeit irgendwie... Klar, Kayo war nahe gelb-rot, hätte aber gerne noch den einen oder anderen gehabt, der vielleicht auch sich noch eine gelbe wirft und vielleicht noch ein paar Regensburger aus dem Stadion tritt, um da so ein bisschen mehr Feuer reinzubekommen. Weil eben, wie du sagst, die erste Halbzeit war halt sehr ereignislos. Mir wäre es sehr lieb, wenn dieses Spiel ein bisschen mehr gebrannt hätte über das ganze Spielwerk und auch schon in der ersten Halbzeit. Weil in der zweiten Halbzeit war dann irgendwie weg mit okay.
Ja, ich habe mir schon fast gedacht, dass wir darüber ein bisschen diskutieren, weil... Ich sehe tatsächlich noch eine recht gute Phase so um die 60. Minute herum. Ja, das erschwert das Ganze natürlich ein bisschen, aber insgesamt finde ich schon, dass wir dann in der zweiten Halbzeit auch nochmal Chancen aus 2-0 haben. Kann sein, dass das insofern ein bisschen präsent ist, weil das direkt vom Gästeblock ist und ich das vielleicht, wenn du es in der Fernsehübertragung so vielleicht anders realisierst, aber ich fand, es war schon eine gute Phase so um die 60. rum mit dieser Deichmann-Kopfball nach der Ecke, Keidel mit einem Abschluss, Seifert nochmal mit einer guten Chance, finde ich. Also das war schon eine Phase, wo wir gut im Spiel drin waren auf jeden Fall, wo wir auch dann die Bälle im Mittelfeld geholt haben, wo du auch gemerkt hast, da, also auch der Gästeblock geht da mit. Also wirklich so diese, wie wir es auch gegen Dresden so ein bisschen beschrieben haben, so diese Phase vor der Pause damals, wo wirklich so jeder gewonnene Zweikampf wirklich gefeiert wird und du merkst so ein bisschen so eine Symbiose und die pushen sich gegenseitig und so. Das habe ich in dieser Phase schon gesehen. Machen aber halt auch das 2-0 nicht.
Vielleicht ist das, also vielleicht ist das wirklich irgendwie nur so diese Emotion aus dem Block. Ich habe es ja leider wieder nur im Fernsehen gesehen und ich habe mir auch nur im Fernsehen gedacht, jetzt tritt diese Regensburg doch einfach mal raus. Müssen wir jetzt darauf warten, dass Regensburg jetzt langsam doch gefährlich wird, doch läuft. Klar gab es die eine oder andere Chance. Da muss mehr, da muss mehr Wille, da muss von allem mehr. Ich wollte von allem mehr. Ich meine, das ist klar, wenn du es 2-0 machst, gewinnst du das Ding. Aber mir war das einfach von allem zu farblos. Es war mir nicht Kampf genug. Alles nicht. Null. Gar nicht. Und ich habe immer das Gefühl, okay, das ist, ja, gleich passiert es. Gleich macht Regensburg das Ding und dann machen sie noch eins und dann gucken wir, ob sie noch eins machen. Das ist das Gefühl. Klar gibt es diese ein, zwei Chancen, die wir dann irgendwie hatten. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass da irgendwie so richtig das angenommen wurde und so richtig, hey, wenn schon irgendwie nichts anderes mehr geht, dann wenigstens das Spiel noch gewinnen. Dafür war es mir wieder nicht genug Fahrt.
Ja. Wie gesagt, also du hattest schon dann auch irgendwann auf jeden Fall das Gefühl, so, okay, wir lassen uns wieder einlullen, wir lassen uns wieder hinten reindrängen, wir machen den Gegner gerade stark. Den Gegner, der ja auch wirklich nichts auf die Reihe gebracht hat, der aber halt auch einfach dann nicht komplett umsonst irgendwie da oben steht. Ja.
Aber auch wieder 5 Spiele nichts gewonnen, oder was? Und dann kriegst du dieses Gegentor so. Also das ist wirklich die größte Frechheit. Also wie man sich, also kurze Ecke, dann darf man noch ein paar spielen und in dem Moment, in dem der dann 25 Meter vom Tor den Ball stoppt, merken plötzlich 4 Verteidiger, vielleicht sollte ich da vorne stehen und rennen plötzlich von der 5-Meter-Linie nach vorne und können diesen Ball nicht mehr verteidigen. Was ist das für eine Zuteilung? Was ist das für ein Scheiß? Also wie kann man denn so schlecht eine Ecke verteidigen? Das war ja unglaublich.
Ja, Kölner hat es ja irgendwie erklärt damit, dass irgendwie die Zuordnung nicht gestimmt hat, weil sie kurz davor gewechselt haben. Also tatsächlich kam Kügel 2 Minuten vorher für Ditkin. Ich finde auch, es darf ja nicht passieren.
Wenn die kurze Ecke wird schon richtig verteidigt und der Spieler im Rückraum steht, Mutterseelen allein, da kann ihn stoppen und hat 15 Meter vor sich keinen Gegner.
Ja, aber also das bei der kurzen Ecke, da steht noch einer draußen. Aber bei allem anderen
gebe ich dir recht. Der steht aber auch nur da.
Ja.
Deswegen, mir geht es ja nur darum, wenn du sagst, es geht um einen Wechsel, der die Zuschauer macht.
Nee, also auf jeden Fall, also da gebe ich dir komplett recht. Also ich dachte schon, ich müsste jetzt da einsteigen und hier Standardverteidigung und so weiter. Aber du hast da eigentlich schon alles gesagt, wenn auch in sehr drastischen Worten. Also, und da geht es meiner Meinung nach auch nicht um Zuteilung, sondern wenn du komplett mit allen Spielern bis auf den einen draußen bei der kurzen Ecke im eigenen 16er bist und dann aber trotzdem um den 16er rum noch Regensburger Spieler hast, dann kannst du ja ständig also den Spieler anspielen. Du könntest zurückflanken, der Spieler könnte auf zweite Bälle gehen. So, dir fehlt einfach mindestens ein Spieler im Raum.
Mindestens. Also vor allem, wenn wir über einen der Gewechselten reden, dann ist es einer im Raum. Aber es sind ja irgendwie 4 Verteidiger, die gefühlt auf der 5-Meter-Linie stehen und warten und dann irgendwie merken, oh shit, da ist ja gar keiner. Weil das eine ist ja irgendwie, sie stehen alle im 16er, aber sie stehen ja halt auch noch alle sehr nah am Tor im 16er. Also da kann ja auch gar keiner reagieren in der Zeit.
Und vor allem ist es ja dann so, wenn du dann den Ball raufschlägst, dann musst du ja zumindest oder solltest du einen Spieler auch haben, der dann draufgehen kann. So, dass er nicht wieder Post wenden, wie eine Bogenlampe zurückkommt.
Hatten wir einen, der vorne stand? Genau. Das könnte sogar sein, dass irgendwie ein Stürmer irgendwie zu weit vorne stand, der dann halt dann vielleicht noch einen hätte irgendwie eingreifen können. Aber ich meine, das 77. Minute bis 1-0 vorne auswählt und dir so dann die Butter vom Brot nehmen zu lassen, ist einfach nur noch lächerlich. Also das ist nur noch lächerlich.
Ja, es ist halt auch irgendwann dann die Summe an Sachen, die du individuell hättest anders machen können, wie Kayo hätte dran denken können, dass er gelb hat. Kügel hätte dran denken können, dass er da die Verteidigung von Ditkin übernehmen muss. Es sind halt einfach die Summe an Sachen, die du sagst, ja klar, nächstes Mal passiert uns vielleicht nicht mehr, aber das ist halt dann auch bei weitem keine Spitzenmannschaft. Und es ist halt auch noch das fucking Derby, das muss man halt auch dazu sagen.
So. Ja, wir sind jetzt diese Spiele bei Regensburg auswärts, bei Ulm oder gegen Ulm auswärts, wo du halt auch sagst, das sind die einen Ausreden, wo du sagst, naja gut, keine Ahnung, ja, guter Gegner, bla 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 bla, irgendwie, keine Ahnung, da fehlst dann irgendwie am Ende zur Spitzenmannschaft. Aber dann gleichzeitig dann immer in den Heimspielen gegen die letzten Graupen zu verkacken und gar keine Sonne zu sehen, ist halt eine blöde Kombination. Also ich meine, mir hat das gut gefolgt, ich habe schon gesagt, wenn du halt sagst, du dominierst das eine Spiel und hast den Auswärts nach unten drin, dominierst das nächste Spiel, das Auswärts nach unten drin, dann sagst du halt irgendwie, ja, es hat dann nicht gereicht. Wir haben halt unsere Hausaufgaben gemacht, aber gegen die Top-Teams, in Anführungszeichen, die oben stehen, konnten wir die Spiele nicht gewinnen. Aber du kannst nicht gleichzeitig die Spiele nicht gewinnen und dann gegen die Scheiße zu Hause verlieren. Das ist ja das, was es so absurd macht. Und die Hinrunde, die war ja bei lange Zeit ja auch irgendwie nicht optimal. Und dann haben wir irgendwann, ja, ich hasse mich immer dafür, dann doch eine Entwicklung gesehen. Und dann, jetzt langsam greift das irgendwie ineinander. Jetzt entwickelt sich was. Jetzt finden sie sich langsam. Testrol ist aufgewühlt. Und die ganze Hinrunde war ja an sich auch nicht so optimal, aber was ja trotzdem Vierter. Aber halt in der Rückrunde so dermaßen einzubrechen und so zu verkacken. Und dann so, müssen wir zu dem Derby noch irgendwie ganz schlimme Sachen sagen. Du mir das nicht gut, über diese Spiele zu reden. Also ich glaube, Regensburg hatte noch eine Chance irgendwie am Ende, eine halbe Chance.
Wir ehrlich gesagt auch noch in der Nachspielzeit. Aber die hat es auch, glaube ich, dann keine Zusammenfassung mehr geschafft. Ich meine, ich fand es auch wieder auffällig, Lugicki kam ja auch in der Halbzeit dann schon, diese linke Seite dann mit Lugicki und Seifert, das war schon auch, also das hat Regensburg dann auch irgendwann gecheckt, das war jetzt nicht unsere Sahne-Seite. Also da war Seifert schon wieder, ich weiß, ich rede oft über ihn, ist auch ein bisschen so mittlerweile bei den Leuten um mich rum im Block so ein Running Gag, aber er fällt schon ab gegenüber dem Rest.
Ja, aber beide. Hugo war er auch, weil okay, Seifert ist halt noch anders schlecht. Aber man muss halt auch echt sagen, also Seifert ist doch auch wirklich, der ist irgendwie die echt die ärmste Sau, oder? Der war doch auch nicht Linksverteidiger vorher, ne? Ich meine, der Guevara war ja wenigstens Schienenspieler, aber war der Seifert nicht einfach Mittelfeld? Also so spielt er halt auch in der Viererkette, also wirklich nicht Verteidiger, aber leider auch offensiv nicht so gut.
Ja, also.
Aber man muss jetzt sagen, haben wir ja schon viel darüber geredet, diese also linke Verteidigerposition mit Abstand nicht schlecht ist bei uns im Kader.
Also du meinst quasi, Seifert steht aktuell sinnbildlich für den FC?
Gerade nicht schlecht. Fehlabsatz?
Du sagst, also hinten nicht
stimmt,
sehr gut
gerade. Schlecht, aber dafür schlecht vorne und individuelle Fehler. So und im Mittelfeld ist auch nicht so unglaublich gut. Nee, aber ich sag, kann nichts dagegen sagen.
Ja, nee, es war nur noch hier auf
meiner Notiz. Wir haben uns mal wieder verstanden. Festgestellt. Ja, und am Ende spielst du halt dann 1-1 gegen Regensburg und alle reden sich danach von dieser Anliegen, ja, war schon okay, passt schon irgendwie. Aber auch echt sagen muss, sorry. Also, nee, also gegen Regensburg, das so schwach, in so einer schwachen Phase ist, klar, immer noch keine schlechte Mannschaft, aber in so einer schwachen Phase ist, du dann irgendwie 1-0 da in Führung gehst, noch eine Chance und 2-0 hast.
Ja, vor allem muss
halt langsam mal.
Ja. Vor allem muss man sagen, auch die zwei Chancen waren jetzt, die Chancen relativ aus dem Nichts oder die Führung kam auch aus dem Nichts in dem Sinn, dass du jetzt, wenn man die anderen Chancen durchgehen würde, ja, was hattest du noch? Ja, du hattest das 2-0 eben auf dem Fuß von Kaio, so, dann hattest du, habe ich mir noch notiert, hier Deichmann nach der Ecke. Ja. Mhm. Gut, Martin hat dann noch so ein, zwei weitere dann genannt, aber das war jetzt alles auch für mich nicht zwingend, wo ich sage, hey, das ist ja ausgespielt, das deutet darauf hin, dass du jetzt auf jeden Fall das Tor machst und dann ist es halt so auch, dass ja, 1-1, wieder ohne alles und die anderen Spiele würden gut laufen, dann könntest du vielleicht sagen, Haken dran, von mir aus, mit dem Punkt nimmst du da mal mit, auch wenn wieder die Gesamtkonstellation Derby nochmal ganz anders ist, aber das im Gesamtbild ist halt das alles zu wenig.
Geht nicht. Und jetzt fällt mir auch gar wieder ein, weil ich will die ganze Zeit darüber aufregen, über dieses, ich immer noch, mir war das zu wenig, kam mir was zu wenig, Wille, zu wenig absolutes, ich will dieses Spiel gewinnen. Und diese letzte Szene eigentlich von Kügel, das ist immer noch das, was mir am meisten im Kopf bleibt. Wo irgendwie so ein Ball durchrutscht und dann 1 gegen 2 gegen den Torwart und den Verteidiger ist und zurückzieht, weil der Torwart in der Nähe ist. In diesem scheiß Derby, in der 93 Minute, was das war, 1-1, die Saison geht es um nichts mehr, außer dieses Spiel zu gewinnen. Tritt diesen Ball durch den Torwart ins Tor. Es ist mir scheißegal, fliegt vom Platz, alles okay. Aber da nicht mal zu versuchen, den Ball zu treffen, sondern zurückzuziehen, ist die absolute Kapitulation in diesem Spiel. Okay, okay, sorry, nein, das ist es nicht. Das ist es nicht. Klar, es ist einer, aber der Kübel, weißt du, der Kübel, der spielt eh kein Spiel. Der ist eh nicht gut genug. Der spielt nächstes Jahr in der zweiten Mannschaft. Herzlichen Glückwunsch. Dann kann er doch wenigstens im Nebenspiel versuchen, jetzt den Torwart mit Ball ins Tor reinzutreten und zum Derby-Helden zu werden. Aber wenn du das nicht kapierst, wenn du das einfach nicht kapierst, dass das jetzt in dem Moment deine Chance ist, zumindest irgendwas, das Letzte aus dieser Rostern, was irgendwie geil wäre, dann haben wir auch keine Lust auf solche Spiele. Weil man sagt, okay, leck mich. Dann ist es schön, dass du aus Förmigen kommst. Aber du hast es nicht gerafft. Und ihr alle jetzt einfach nicht gerafft. Das war mir einfach alles wieder zu blut leer. Also, ja, grauenhaft. Und ich muss dann Fernseher schauen.
Ja, und irgendwie steht das ja auch so ein bisschen sinnbildlich für den ganzen Verein, oder? Also, so die Ansätze sind da, du hast auch definitiv Potenzial, du bist auch nicht durchgehend schlecht. Aber so das letzte Quäntchen ist es halt auf allen Ebenen nicht.
Ja, auch das, ich glaube, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das einfach liegt, dass du in diesem Verein, in dieser Stadt so wenig Druck hast. Ja, es ist nicht da, es existiert nicht. Wie du vorhin sagst, niemand stellt unangenehme Fragen, weil es auch niemanden interessiert, was in diesem Verein passiert. Sie juckt nicht. Selbst den Donnergrün interessiert das nicht. Und die reden sonst nur über Schwagerhardt und Schrobenhausen, weil denen schon gar nichts passiert. Ja? Und selbst die haben keinen Bock, sich das Maul über den FC-Mannschaft zu zerreißen, weil sie es einfach nicht sehen. Es klickt nicht mal mehr irgendwer. Sie juckt nicht. Ja, es passiert nichts. Und ich will das nachher über das Grilic-Ding reden, aber ich finde, dieses Grilic-Interview ist dieses perfekte Beispiel dafür, dass in diesem Verein einfach kein Leistungsdruck existiert. Du kommst da rein, klar schmeißen wir oft gerne mal einen Trainer raus, aber bis bei uns mal irgendwer sagt, was machen die da eigentlich für eine Scheiße? Da muss sich nie jemand rechtfertigen, nie muss sich da irgendjemand rechtfertigen, bis er dann mal rausgeschmissen wird. Das ist wirklich jemand, du fliegst irgendwann mal raus, aber dass du vorher mal wirklich in der Kritik stehst, passiert da einfach nicht. Und so ein Kölner hat ja sehr viel richtig gemacht, was du ja gar nicht gemerkt hast, was viele vorher nicht gemacht haben. Dass sie sich gut gestellt haben mit der Kurve. Dass sie gekommen sind nach dem Spiel zum Klatschen, alle für, oh toll, Köln, toll, alles Köln, toll, der Kölner, der Kölner. Ist so nah an den Fans und das ist ja auch super. Das ist ja auch genau so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich finde es gut, dass er da ist. Aber du merkst halt gerade auch wieder, sorry, bei den Ergebnissen, die passieren, wie sie passieren, was da passiert, wieso muss er sich nicht rechtfertigen dafür, was da gerade passiert? Das ist so absurd, was aktuell passiert. Und niemand redet drüber, niemand fragt ihn. Sondern da gibt es ein Magenta-Interview und schau, dann gibt es wieder irgendwelche beschissenen Stimmen zum Spiel mit drei Spielern, die nicht gespielt haben, die dann sagen, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also zwei Tage nach dem Spiel, das ist viel zu kurzfristig zu wissen, warum wir so dreckig Scheiß gespielt haben. Fragen sie mich nächstes Jahr nochmal. Und dann ist gut, dann war's das. Dann regen sich wieder ein paar Leute auf Twitter auf. Zwischendurch kann sich dann wieder auf Facebook irgendwer aufregen, dass das deutsche Nationalmannschaftstrikot pink ist. Und dann war's das. Ja. Und deswegen glaube ich halt, dass auch da aus unserem Potenzial nie was rauskommt. Weil nie jemand mal irgendwie dann unangenehm angefasst wird. Alles okay, ja komm. Verkacken wir die nächste Saison. Haben wir die letzte schon verkackt. Haben wir vor 4 Jahren schon verkackt. Haben vor 3 Jahren schon verkackt. 5 Jahre schon verkackt. Wir verkacken seit 10 Jahren nur noch.
Ja, wir können nur ja noch. Dann mal wieder einen Umbruch machen.
Ja, genau. Lass mal wieder einen Umbruch machen. Ja. Und das ist ja auch das, was ich auf Twitter gesagt habe. Mich juckt diese Mannschaft schon wieder gar nicht. Von dieser Mannschaft können 90% der Spieler am Ende der Saison gehen und ich würde wahrscheinlich morgen nicht mehr wissen, wie die aussahen. Das interessiert mich nicht. Kostli, Reide, der Rest irgendwie so, pff. Mein Gott, weißt du, Deichmann und Kopacz, die sehen für mich immer noch gleich aus. Und sie werden für mich gleich aussehen, wenn sie hier wechseln. Und ich werde sie nie wiedersehen. Außer in einem Spiel gegen uns, im Toto-Pokal-Spiel gegen den Fünftligisten, bei dem sie einen Doppelpack machen. Sonst würde ich ihn nie wiedersehen, das würde mich auch nicht interessieren. Aber die werden da nicht in Frage gestellt. Wo waren wir?
Oh, ich glaube, wir wollten zu Ferl überleiten. Aber
wir wollten zu Ferl.
Keiner traut sich mehr.
Ja, dann leiten wir noch zu Ferl über, aber auch ein super Spiel. Und das ist auch eine super Überleitung, weil Ex-Spieler, für die sich niemand interessiert, die aber in so einem Scheißspiel, das um nichts mehr geht, ein Tor schießen. Wolfram.
Ja, einmal mehr auch recht früh.
Da
hast du zumindest unsere Konstanz.
Da hast du mal wieder so einen schönen Steckpass, der irgendwie durch unsere Innenverteidigung durchläuft. Innenverteidigung läuft hinterher, ist überrascht, dass das Spiel schon angepfiffen wurde. ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob man einen Funkenvorwurf machen kann, aber er prallt natürlich auch sehr unglücklich direkt wieder vor die Füße von Wolfram. Der muss ihn nur einschieben. Und da hast du echt nach 4 Minuten gedacht, hey, komm, lass das doch einfach. Lass das doch einfach bleiben. Können wir die Saison nicht einfach aufhören? Wie ging es euch so?
Ja, vor allem, also dieses Gefühl nach 4 Minuten, das natürlich auch wieder im ganzen Stadion gespürt. Aber du hast ja dann auch die verbleibenden 86 Minuten nicht das Gefühl gehabt, dass wir hier noch einschießen. Also das hätten wir noch 4-5 Stunden länger spielen können. Also ich glaube nicht, dass da noch was gefallen wäre. Ich meine, die erste wirkliche richtige Chance gefühlt ist dann in der Nachspielzeit von der ganzen Partie. Also das ist halt, das ist dann wirklich der Inbegriff von, okay, die Saison ist rum.
Ferber war auch nicht gut drauf, oder? So.
Nee, die haben auch danach gesagt, dass sie jetzt wieder froh sind, dass sie...
Dass
sie
mal wieder ein Spiel gewonnen haben. Ja,
ich meine, die waren ja mit uns da oben, aber die haben halt auch in der Winterpause ihre 2 Leistungsträger verloren im Gegensatz zu uns.
Hallo, Testrot hat sich verletzt. Ja, aber das ist wirklich genau wie du sagst. Also ich wollte jetzt, ich dachte, ich wäre wieder zu negativ. Ich habe gedacht, danach ist nichts mehr passiert. Nach 4 Minuten war das Spiel vorbei. Nichts mehr passiert. Dann gab es halt irgendwie diese eine Situation, bei der dann Mause nachher selber sagt, okay, er hätte keine Elfmeter gepfiffen, wobei ich echt sagen muss, von also diesen Elfmeter, die wir diese Saison bekommen haben, war das mit Abstand der... Abstand der klarste, weil er halt einfach, wie wir vorhin über dumm verteidigt reden, halt mit dem Ellbogen in sein Gesicht reinspringt.
Also die kann man es aber auch nicht recht machen, immer wieder aufs Gegenteil.
Ja, ich weiß halt auch nicht, was die Halle treiben. Das ist ja nett, dass er dann sagt, dass es nichts war. Und das ist, ich finde es auch vollkommen okay, dass er sagt, weil ich nämlich genau, weil er wird ja auch darauf angesprochen, wenn er in dem Moment dann wieder sagt, ja klar, gerade Elfmeter oder Kampfhalten oder so, dann gehst du ja selber wieder ins Fahrwasser von, du rechtfertigst dann irgendwie diese Scheißleistung wieder damit. Deswegen finde ich es vollkommen okay, dass er sagt, nee, er hat jetzt auch nicht gepfiffen. Aber halt nüchtern gesagt würde ich sagen, ja, die alle Elfmeter waren weniger Elfmeter.
Ja, ich glaube, um mal wieder irgendwie so ein bisschen nochmal zu ein, zwei Szenen zurückzukommen. Das große Problem ist halt, du bist hinten in der 4. Minute und wie du schon gesagt hast, oder wie ihr auch gesagt habt, dann kommt sehr, sehr wenig über das ganze Spiel. Und du spielst jetzt 11-11 in diesem Spiel. Du spielst zu Hause. So. Und dann bleibt irgendwie noch am meisten hängen irgendwie. Also wenn du sagst, was bleibt jetzt, ich bin gerade nochmal die Notizen durchgegangen. Also war es die Aktion von Drakulic, einem 17-Jährigen, der sich wirklich einsetzt, voll reinwirft und da entsteht dann die Chance von Mause und das bleibt dir halt am meisten hängen, ja, von der Partie. Und dann noch, ja, vielleicht noch diese Doppelchance in der 91. aber da wirklich, Drakulic als 17-Jähriger, der sich da reinwirft, das bleibt dir am meisten hängen und das sollte dir halt komplett zu denken geben. Und das ist halt krass, weil vor allem, wenn du jetzt dann denkst, also wie erwähnt, ich habe mir extra nochmal dann angeschaut, hey, wie standest du nach der Hinrunde, ja, dann auch immer, was ich ja bei unserem Podcast mir so Gedanken mache oder zusammenschreibe, die letzten 5 Spiele waren es jetzt hier, was hast du hier geholt? 5 Spiele, 4 Tore hast du geschossen, 8 Gegentore, 2 Punkte hast du geholt und zu Hause 0 Punkte in 3 Spielen.
Ja, bevor wir auf das gehen, also ich sehe es genauso wie du, das, also da habe ich ja auch schon gesagt, oder vorher auch schon gesagt, Gröning komplett blass, Drakulic gefällt mir da viel besser, hat auch im Toto-Pokal übrigens echt ein gutes Spiel nach Einwechslung, ich glaube auch für Gröning, gemacht. Also auch da kann man auf jeden Fall mal so, das ist die einzige Hoffnung, die ich habe, dass wir tatsächlich mit Zeitler und Drakulic vielleicht nochmal irgendwie 2 gute Jungs da in Zukunft sehen. Aber also wenn wir vorher über die Entwicklung, die man vielleicht irgendwo mal gesehen hat und so, also in dem Spiel, ich habe keine Ahnung, wie wir da ein Tor schießen wollten. Da haben wir 1000 Flanken reingeprügelt. Pferd hat die 1000 Mal rausgeköpft. Das war's. 11 Ecken, eine davon war gefährlich, ein guter Kopfball von Mause.
Und das Schlimmste ist, was du ja vorher schon gesagt hast, dass die unisono danach sagen, also Wolfram, wie Trainer von Pferd, ja, es war jetzt wirklich nicht unser bestes Spiel heute. Also da waren die anderen vorher alle deutlich besser, die sie nicht gewonnen haben. Aber das war halt wirklich kein gutes Spiel. Und so, ja, und wir schaffen es trotzdem nicht, irgendwas zu reißen dagegen.
Ja, und wir halten uns dann aber wieder auch irgendwie dann, ja, in der zweiten Halbzeit waren wir ein bisschen tonangebender. Ja, natürlich, wir sind zu Hause und liegen im Rückstand. Natürlich sind wir tonangebender als fucking Pferd.
Vor allem, was so nebenher aber auch krass ist, diese 3 Heimspiele, die du gerade verloren hast, alle 3 gegen Mannschaften, die nicht gut drauf sind, Und halt auch alle gegen Mannschaften, die halt auch keinerlei Fans mitgebracht haben. Ja, also ich weiß gar nicht, also ist das jetzt was aus Hemd oder was? Also Verl, Viktoria Köln und Freiburg haben wahrscheinlich wirklich alle drei der Gästeblock nicht offen, oder? Was machst du, wenn da 60 kommen? In der aktuellen Verfassung. Also sorry. Das ist ja nichts, gar also gegen keinerlei Gegenwehr auf allen Seiten halt drei Heimspiele zu verlieren.
Ja, ist ja auch kein Geheimnis, dass auch die Heimzuschauerzahlen jetzt nicht üppig waren und es gibt ja auch keinen Grund, aktuell beim Spiel ins Stadion zu gehen.
Nee.
Aber es ist halt genau diese Tristesse, in der dieser Verein immer mehr reinrutscht gerade. Es interessiert keine mehr und es ist einfach, ja, unsere neue Realität. Und ich glaube aber nicht, dass es in dem Verein, und jetzt können wir ja dann einfach den Bogen zu dem größeren Fazit irgendwie nochmal spannen, ich glaube nicht, dass es in dem Verein einfach schon bei jedem angekommen ist, sondern wir sehen uns halt immer noch als, ja, so zumindest etablierter Zweitligist.
Ja, aber dafür halt null Anspruch, wie es ja wieder mal gesagt, null Anspruch.
Genau, es wenn ist nicht der Anspruch, da hinzukommen, sondern es ist eher so dieses, das sind wir ja eh.
Genau, das sind wir eh, aber sich selber dann einfach so, ah nee, also jetzt so ein Ziel auszugeben, so für einen Aufstieg und so, weiß jetzt nicht. Und sag ich, okay, jetzt sind wir Elfter, aber Umbruch.
Ja, vor allem also von deinem langen Rent, also was wirklich, glaube ich, der Kernpunkt ist und das sollte einem schon zu denken geben und was auch Martin gerade gesagt hat, du hast schon irgendwie das Gefühl, dass es eine Ambitionslosigkeit einfach ist. Weil ja. du musst ja sehen, also wenn du die Entwicklung siehst über die letzten Jahre, die gehen ja nur bergab. Also wenn du da mal quasi, sag ich mal, den Durchschnitt drüber legst, dann ging es einfach stetig bergab. Und dann aber auch, dann hattest du ja jetzt die Chance auch in der Saison, wo du sagst, okay, von mir aus Umbruch am Anfang, du stellst dein Team neu auf, du hast bewusst auf Säulen in der Defensive gesetzt, etc. So, und dann bist du, und das ist ja jetzt das wirklich, wirklich Krasse, dann bist du wirklich nach der Hinrunde komplett gut im Rennen um die Aufstiegsplätze. Du bist in einer vernünftigen Position. Und du hast dann die komplette Winterpause Zeit, dass du sagst, ja, also jetzt bündeln wir die Kräfte und greifen da an. Weil wenn du auf dem vierten Platz bist mit so einer Mannschaft, das muss doch das Ziel sein. Also wie er gesagt hat, das ist Profisport, das ist Leistungssport. Da muss doch dein Ziel sein, dass du da oben angreifst. Und dann ist es aber nicht so, dass du sagst, ja, irgendwie, keine Ahnung, dann ein, zwei Sachen laufen mal schief, sondern du musst dir wirklich fragen, hey, was waren in der Rückrunde noch die Highlights? Also was waren da die Highlights?
Dresden.
Ja, und dann, so. Nix. Und das ist halt dann schon also erschreckend. Und dann, wenn man mal die Bilanz ausrechnet von den Rückrundenspielen, also da inklusive das erste Spiel gegen Aue, glaube ich, war es, wo noch vor Weihnachten war, dann sind es 11 Spiele, 12-17 Tore, 10 Punkte. Das ist die Bilanz eines Absteigers. Und mit der Ausgangsbasis, die du nach der Hinrunde hattest, und das ist halt das Krasse. Und dann, wie du sagst, und das ist wirklich schon also erschreckend. Ich meine, also ihr seid dann in Kurve und an den Fans und alles auch dran. Wenn du dann noch sagst, und so kommt es auch dir wirklich außen zum Teil rüber, das interessiert dann auch noch keinen. Weil da muss ich doch sagen, ja was ist denn da das Kern? Was will denn der FCI sein? Was will er darstellen?
Ja, um noch zwei Sachen zu sagen. Also es ist ja eigentlich schon irgendwie ein Spiegelbild zur Saison davor. Du hast jetzt nicht die allergeilste Hinrunde es läuft holprig, Ball wieder Umbruch und läuft auch nicht so optimal, irgendwie ist das ein bisschen, aber du bist halt nach der Hinrunde in Schlagdistanz auf die Aufstiegsplätze. Und dann verkackst du die Rückrunde komplett. Nur, da haben wir zwei Trainer ausgeschmissen in der Rückrunde. Das muss man auch mal dazu sagen. Und jetzt, das ist auch richtig, wir sind Vorletzter in der Rückrundentabelle. Wir haben einen Punkteschnitt, wie wir gerade schon hatten, unter 1 irgendwie was. Damit steigst du jedes Jahr ab, lang und planlos, da kein Problem. Aber jedes Interview, jede Geschichte danach ist immer so, ja, wissen wir jetzt auch nicht, wo es reingegangen war, waren gute Ansätze, ja, war das und ja, und da war jetzt die Kayo, der war der Schiedsrichter schuld. Leute, seht ihr, wo wir gerade hinlaufen? Also wenn wir jetzt in der Hinrunde 5 Punkte weniger geworden hätten, wären wir jetzt voll im Abstiegssohn. Vollgas unten drin. Lass uns noch einmal gegen Bielefeld verlieren jetzt das Spiel, dann bist du ja komplett unten weg. Aber nur weil wir jetzt halt wieder genug Polster aus der Erinnerung hatten, wäre man wahrscheinlich jetzt am Ende der Saison im schlechtesten Fall 14. oder so. Ja, das ist wahrscheinlich was irgendwie im Worst Case irgendwie realistisch ist. Aber das ist so dermaßen krank. Und wie du auch Martin vorher sagtest, überhaupt nicht das Gefühl, dass das so, dass das irgendwer transportiert aus dieser Mannschaft, der Trainer, der Sportdirektor, irgendjemand, da wirklich was sagt, oder auch dieses, ja, wir können ja jetzt auf dieses Donau-Interview gehen. Ich meine, da wurden ja dann so ein, zwei unangenehme Fragen gestellt, aber auch da muss ich sagen, hey, in jedem normalen Verein, in jeder normalen Stadt würdest du schon längst zerlegt in jedem Medium, in jedem Interview, in jeder Frage. Und das ist ja noch ein Wohlfühl-Interview, was da irgendwie mit dem Grillitsch gespielt
wird. Bevor wir da drauf kommen, ist halt schon, finde ich, sehr, sehr auffällig, dass wir einfach mal wieder einen Tiefpunkt erreicht haben. Klar, letztes Jahr, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, war auch nach dem 30. Spieltag, wo wir Capretti dann entlassen haben und Kölner kam, da hatten wir 6 Punkte weniger, als wir es jetzt haben. Also natürlich schon nochmal ein bisschen bedrohlicher oder rechtfertigender, dass du da Trainer nochmal irgendwie wechselst.
Aber es hat noch die zweite Trainer entlassen darüber, ne?
Ja, genau. Genau. Aber ja, wie du sagst, Ingolstadt ist eigentlich bekannt dafür, dass sehr, sehr schnell der Trainer irgendwie Köpfe rollen und so weiter gefordert wird. Aber davon hörst du ja gar nichts. Und wir hatten schon Situationen, wo wir Trainer rausgeschmissen haben, wo wir weitaus weniger kritisch dastanden als jetzt. Ich sage nicht, dass ich dafür bin, den Trainer zu fordern. Aber dass man zumindest mal darüber diskutiert, öffentlich, ob der Trainer der Richtige ist, das fehlt mir gerade so ein bisschen, ehrlich gesagt.
Ja, auch das, aber das ist ja dafür, worauf ich mich raus wollte. Er hat es halt auch sehr, sehr gut gemacht. Deswegen, ich bin auch nicht dafür, jetzt irgendwie den Trainer rauszuschmeißen, weil er es halt als erster Trainer seit Hasenhüttl gemacht hat, quasi sich intelligent mit dem Publikum anzufreunden, würde ich mal sagen. Aber das ist ja ziemlich klar für mich einfach der Grund, warum er jetzt halt, er hat sich deutlich mehr Kredit aufgebaut, als es andere getan haben.
Was ja auch hat er das wirklich so extrem? Also klar, er kommt immer so ein bisschen irgendwie vor, ja, nach dem Spiel zum irgendwie zu.
Das ist schon auf
den Unterschied. Aber also ich finde seine PKs nicht gut.
Nee,
also klar. Nur weil er da so ein bisschen drollig grinsend irgendwie in seinem Oberpfälzerisch irgendwie redet, auch da auf der Ebene bin ich enttäuscht von ihm.
Ja, nein, aber ich denke, allein dieses Zugehen, diese Geste, die ja schon in der schwierigen Phase da, die er gekommen ist. Ich finde, das hat er hat dem Ingolstädter Publikum dann irgendwie eine andere Nähe gebracht, die sie jahrelang nicht hatten. Und ich bin mir sehr sicher, dass der letzte Trainer, der es so gehandhabt hat, war Hasenhüttl. Und es gibt irgendwie noch relativ viele irgendwie, die sich dieser Art des Trainers irgendwie nachweinen und deshalb sicherlich das halt aufgenommen haben. Und ich muss auch sagen, dass ich das sehr wohlwollend aufgenommen habe. Aber richtig, ganz klar, richtig. Diese Interviews sind scheiße, die Pressekonferenzen sind scheiße. Und was ich gesagt habe, es ist ja null Selbstkritik da. Es ist wirklich gar nicht. Und gesagt, du hast ja vorher zu Recht gesagt, naja, muss ich jetzt nicht hinstellen und sagen, okay, ich habe es heute vercoacht. Muss er nicht. Aber irgendwann, wenn du sagst, die Saison ist jetzt halt einfach vollkommen im Klo inzwischen. Vollkommen. Und die Rückrunde, vorletzter in der Rückrunde, aber irgendwann musst du dich mal hinstellen und sagen, ja, es läuft halt gerade scheiße. Irgendwas machen wir in der Rückrunde scheiße. Das passiert aber nicht. Er muss ja auch nicht sagen, ich mach's scheiße, mein Spieler macht scheiße, er macht scheiße, sondern einfach sagen, hey, ich sehe, dass das gerade nicht so läuft, wie es laufen muss. Weil wir reden, das eine ist, über Anspruchsdenken zu sprechen und diese Diskrepanz. Wenn du selber von dir sagst, wie es eigentlich zweitlich ist, dann muss es sein, wenn wir nicht unter den ersten drei sind, ist es peinlich. Und dann ist das sonst die Verfall, alles scheiße. Aber halt als Elfter gar kein Signal zu geben, dass es jetzt gerade irgendwie vollkommen daneben läuft. Und dann ist Kölner das eine. Und jetzt nehme ich das Ding mit dem Grillitsch-Ding mal weiter. Da wird ja auch von gesprochen, ja, okay, also zur Winterpause sah es eigentlich noch gut aus, aber jetzt ist es ja irgendwie nicht mehr so geil. Und dann macht der Grillitsch eigentlich nur Dinge wie, ja, erstmal runterspielen. Ja, nee, ja, so gut war es jetzt auch nicht zur Winterpause. Also rosa-rot, da würde ich das auch nicht sagen. Und dann irgendwie dieser Satz danach zu sagen, ja, wer dachte, dass Grillitsch und Kölner kommen und dann steigt der FC Ingolstadt auf ohne Wohl und Aber, wer immer genau sagt, auf, der lag falsch. Was ist denn das für eine Aussage? Also, ja, natürlich, erstens hat niemand gedacht, weil ein Grillitsch und ein Kölner, die jetzt beide ja nicht unbedingt, also, die sind jetzt auch nicht in Erfolgswellen davor gesprungen, halt, oh, Grillitsch und Kölner kommen zum FC Ingolstadt. Jetzt sind wir wieder wer. Man hat gedacht, oh, passt, ist okay. Also allein die Aussage ist schon irgendwie merkwürdig. Aber halt, sich null irgendwie einer Kritik zu stellen, null irgendwie zu sagen, hey, ja, irgendwie läuft es ja richtig scheiße. Einfach sagen, ja, also, wenn da irgendwer dachte, dass wir jetzt aufsteigen, nur wir hier sind, das ist ja auch Quatsch. Und dann allen Ernstes zu erzählen, man muss dieser Mannschaft mehr Zeit geben. Wir haben ja vorhin noch gesagt, also die Hinrunde war lange irgendwie kacke in sich, aber man dachte, oh, irgendwie richtig läuft es nicht. Also für die Spieler, die haben, so gut ist es nicht. Aber da hat man ja immer noch gedacht, ja, okay, müssen sich noch finden. Fünferkette haben wir abgesägt, war scheiße. Dann irgendwie findet sich langsam. Und dann haben wir zur Winterpause gesagt, okay, wir sehen, langsam passiert etwas. Und in dieser Rückrunde spielst du nur Müll. Jedes Spiel nur Müll. Und willst es dann irgendwie vielleicht drauf schieben, dass jetzt der Mannschaft zu wenig Zeit gegeben wurde. Aber gleichzeitig halt solche Mannschaften wie Ulm, Münster und Haching als Aufsteiger vor uns stehen. Aber wir müssen der Mannschaft mehr Zeit geben, sich zu finden. Deswegen sind wir Elfter und Vorletzter in der Rückrundtabelle. Ich meine, was ist das für ein Clown? Also wie kann man sich denn allen Ernstes so dahinstellen und solche Dinge von sich geben? Also das ist doch null reflektiert.
Ja, also stimme ich dir komplett zu. Also die Kommunikation ist leider, und das muss man so sagen, einfach erschreckend, weil, wie erwähnt, es reiht sich allein in der Ambitionslosigkeit und so schaffst du es dann halt auch nicht. Oder was bewirkst du denn nach außen? So wie ihr das schon gesagt habt, ja, dem Umfeld ist es mehr und mehr egal. Weil wenn ich sage, ja komm, aber so und so schlimm ist es doch gar nicht. Also wenn man bei so einer Lage, bei so einer Rückrundenentwicklung, und die kann doch keinen zufriedenstellen. Also wie erwähnt, also mit den Ansprüchen, mit den Spielern, die du auch verpflichtet hast, ich glaube, es erwartet keiner, dass du komplett durch die Liga marschierst und die dominierst. So, aber das ist ja in der Liga, also kann man sich ja die Punkte anschauen, und das war auch schon in Jahren anders, wo es Teams gab, die da komplett durchmarschiert sind. Hey, 30 Spiele, 55 Punkte, der erste 54, 54, 52. Das ist ja nicht, dass da Mannschaften die Liga dominieren, wo ich sage so. Und man kann sich ja, dann jetzt das nochmal aus. Ingolstadt hat 41, so mit nur den 3 Heimsiegen aus diesen 3 Spielen, wo wir beschrieben haben, wärst du bei 50 Punkten und wärst du vollkommen dabei. Und das gegen Freiburg, gegen Viktoria Köln, gegen Verl, das war alles möglich. Und dann glaube ich, würde ja auch keiner darüber sprechen, dass du sagst, hey, Regensburg 1-1, Ulm 0-0, ja okay, Haken dran. Aber das ist ja wirklich eine komplette Entwicklung, die komplett nach unten zeigt. Und dass das dann du so kommunizierst, also das ist schon krass, weil nämlich, also da muss ich dann auch wirklich fragen, ja, wie soll denn der Plan jetzt für die Zukunft sein? Also wie willst du wieder dann Euphorie vielleicht entfachen? Oder was, wenn du jetzt damit so reingehst, was soll denn der Plan für die nächste Saison sein? Ist dann jetzt das Ziel, dass FC Ingolstadt irgendwie, das Ziel ist ja dritte Liga Platz 10 oder so? Oder was willst du damit verkörpern?
Ja, vor allem, es stellt sich halt auch niemand irgendeiner Verantwortung. Also es ist, vielleicht noch eine, ich habe es offen, oder dieses Donnerkurier, Zitat, auch nochmal die Frage, sie sind nach einem Jahr bei den Schanzern, was war ihre größte Schwierigkeit? Mit der Antwort von Grilic, das ist wirklich, also das ist schon wieder menschgewordene Versagermentalität, in der vergangenen Saison den Klassenerhalt zu schaffen, den Kader zu durchleuchten und gleichzeitig aus richtigen Schlüsse zu ziehen. Normalerweise hat ein Sportdirektor da beinahe ein Jahr Zeit. Bei mir waren es keine 4 Wochen. Das war schon sehr ambitioniert und knapp in einem Monat.
Aber das wusste er auch, als er den Job angenommen hat, ehrlich gesagt.
Also, was ist denn das? Also erstens ist das nicht die Frage gewesen. Und zweitens, wow, Alter, wie kann man sich denn so in die Opferrolle schieben? Oh ja, also, dass ich damals, das ist ja eigentlich schon ein Wunder, dass der Kölner und ich das geschafft haben, den Verein überhaupt vor der Insolvenz zu retten letztes Jahr. Da sollten wir doch mal lieber dankbar sein, die Fans. Ich weiß gar nicht, was die haben. Also, was ist das denn für eine Scheißantwort auch wieder?
Also das ist es. Also das sage ich noch von mir aus, ja, die, wo er kam, also letztes Jahr, das war wirklich ja mit dem Trainerwechsel und mit dann gar nichts mehr gepunktet. Okay, von mir aus, dass du da wirklich schnell das Blatt wenden musstest. Aber seitdem ist ja jetzt eben schon ein Jahr vorbei und du hattest dann eben auch 2 Transferperioden. So, und du konntest das entwickeln und du hast eine sehr gute Ausgangslage gehabt nach der Hinrunde. Und die gibst du komplett weg eigentlich und verschenkst du.
Ja, und erklärst gleichzeitig,
dass das daran
liegt, dass die Mannschaft noch nicht genug Zeit hat,
Wenn du jetzt irgendwie dann so eine durchwachsene Hinrunde und eine Entwicklung spürbar und man, also wir dachten ja zumindest, dass eine Entwicklung sichtbar wäre, dann wäre es ja nochmal was anderes. Aber da ist doch gar keine Entwicklung sichtbar. Und du warst mal eine Heimmacht und verlierst dann jetzt 3 Heimspiele hintereinander.
Das ist ja wahrscheinlich auch das Hauptproblem. Wir haben uns einfach halt nicht weiterentwickelt, während alle anderen haben es getan. Und deswegen verlieren wir halt jetzt auch diese Spiele wieder mehr, als wir es in der Endrunde getan haben. Also, und dazu war ja auch, das haben wir auch schon zur Winterpause, obwohl wir euphorisch waren, gesagt, naja, ob ein Mause jetzt auf dem Level weiter performt, der dich halt auch durch die Hinrunde getragen hat, das ist halt auch nicht gesagt.
Ja, so. Und ich meine, wir müssen aber sagen, auch wenn das auch gesagt wird, wir hatten halt, und das sage ich immer, in der Hinrunde extrem viel Matchglück. Wir haben sehr viele Spiele immer mit dem Quäntchen Glück gewonnen, was halt auch viele irgendwie geblendet hat, ist, dass wir so viele von diesen Spielen dann halt 4-1, 5-1 gewonnen haben, statt 2-1, wo sich ja dann auch allein geredet haben, wow, beste Offensive der Welt. Also wow, wow, wow. Aber ich meine, das ist viele Dinge auch in der Rückhinrunde blendeten ja auch schon irgendwie trotzdem dahin.
Deswegen. Ja, es ist ja auch, also ich glaube auch fest daran, dass das, was die Leute, sei es jetzt Spieler oder Verantwortliche oder was auch immer, sagen, dass sie das auch wirklich glauben. Also, dass sie wirklich glauben, wir waren da jetzt irgendwie so die Ultra-Heimmacht, nur weil wir da irgendwie mal ein paar gute Ergebnisse zu Hause hatten. Eine Euphorie hast du in Ingolstadt trotzdem nicht ausgelöst damit. Dafür war es halt auch einfach zu inkonstant weiterhin. Und ja, das haben sie jetzt auch nach diesen 3-1-Spielen mal langsam gemerkt, okay, dieses Heimmacht, das zieht irgendwie nicht mehr so richtig, das ist irgendwie nicht mehr ganz plausibel. Aber es ist halt trotzdem noch weiterhin diese Kommunikation mit, nach jedem Rückschlag irgendwie zu sagen, naja, also passiert, es war heute auch viel gegen uns gelaufen, müssen wir abhaken, weiter geht's. Und nach jedem Sieg loben wir uns aber in den Himmel und schauen uns 2 Wochen lang irgendwie die Highlights irgendwie in Social Media an und feiern uns jetzt noch für den Testspielsieg gegen Nürnberg wieder.
Ja, vor allem kommunikativ, wenn wir jetzt über das Social Media reden. Also auch dieses, jetzt in der Winterpause, irgendwie diese Kommunikation mit dem, ja, kauft euch Tickets irgendwie für die nächsten Spiele, das zu titulieren mit wegweisende Wochen stehen uns voraus. Also wenn wir sagen, diese scheiß Saison ist vorbei, weil diese Mannschaft eine unglaublich gute Ausgangslage mit schwächelnder Konkurrenz einfach nur in die Tonne gefahren hat. Wir haben 3 Jahre viele Folge verloren. Und diese lieblose, uninspirierte Schwachsinnskommunikation dieses Vereins führt zu wegweisende Wochen. Das ist wahrscheinlich seit 30 Spielen hatten wir wegweisende Wochen. Seit 30 Spielen. Aber jetzt ist es vorbei. Es ist vorbei. Diese Saison ist vorbei. Jetzt zu kommen mit, oh, kommt wieder ein Stadion, wir haben wegweisende Wochen. Am Arsch. Was sind die wegweisenden Wochen? Ob wir jetzt den Kölner noch rausschmeißen diese Saison oder nicht? Oder was? Was ist die wegweisende Woche? Was soll jetzt noch groß passieren? Wir tändeln jetzt noch zwischen Platz 10 und Platz 14 rum und hoffen, dass am Ende nicht irgendwie noch Platz 15 wird. Was sind das für wegweisende Wochen? Und ich finde, natürlich ist das eine Kleinigkeit. Also, wenn über Social Media die Leute so angesprochen werden, zu den Heimspielen zu kommen, dann musst du dich doch nur noch verarscht fühlen. Die haben doch einen Schuss nicht gehört. Die blicken doch überhaupt gar nicht mehr, was passiert. Heulen immer rum, dass die Identifikation in der Stadt so gering ist und dass die Stadt doch mehr machen müsste, um die wieder zu promoten. Aber selber hat überhaupt keinen Bock irgendwie mit den Leuten zu kommunizieren. Ich meine, das ist sowieso der Running Gag in der Twitter-Bubble, irgendwie ist ja, dass eh nur noch von einem Bot betrieben wird und niemand mehr mit den Leuten kommuniziert. Kannst du ja machen, wenn du willst. Aber dann kannst du ja Twitter auch eigentlich komplett sparen. Aber halt so die Leute anzusprechen, so verblendet, dieser ganze Verein in sich, Grillisch macht so ein Schwachsinnsinterview, Kölner erzählt nach jedem Spiel, dass eigentlich alles ganz passt, mit deinem, du nennst das trolliges Oberfels, ich kann Oberfels nicht hören, muss ich kotzen, ja, aber, und diese Kommunikationsabteilung, die denkt sich auch nichts, die denkt sich auch irgendwie inzwischen, ach gut, 3.500 Zuschauer, wieder klasse. Lag daran, dass keine Gästefans da haben, können wir nichts für. Und erzählt die dann vom nächsten Spiel, was für wegweisende Wochen. Ja, wer soll denn da kommen? Wer? Warum? Um Gottes Willen. Ja, kannst ja nur hoffen, dass es langsam ein bisschen wärmer wird, dass dann vielleicht wieder 3.700 Zuschauer kommen. Oder doch Gästefans. Bielefeld bringt wieder ein paar mit. Aber das ist halt wirklich von dem Beiersdorfer, von dem ich seit 2 Jahren nichts gehört habe, so ungefähr. Von Jagdwert, seitdem ich irgendwie nichts mehr gehört habe, seit ihr irgendwas erzählt habt von Bambi-Verleihung auf der 20-Jahres-Feier. Von dem beiden hörst du gar nichts. Kritische Medienstimmen gibt es nicht. Grillitsch erzählt Scheiße. Kölner sagt gar nichts. Und die Medienabteilung erzählt einfach nur, die interessiert überhaupt nichts mehr. Die labern einfach nur weiter, als wäre überhaupt nichts passiert. Und das kann doch nur frustrieren. Es kann nicht mal einer irgendwie in diesem Verein Eier haben. Einer. Irgendeiner. Oder um diesen Verein rum. Oder irgendwas.
Die Frage ist natürlich schon, wie sieht es intern aus? Wissen wir natürlich jetzt alle nicht. Ich meine, dass die internen Ziele krachend verfehlt wurden, ich glaube, da sind wir uns einig. Ich meine, allein so, du hast gesagt, es wurden keine Ziele kommuniziert, aber natürlich war das Ziel klar, dass du im besten Fall aufsteigst, beziehungsweise bis zum Ende oben mitspielst.
Ja, aber das ist allein auch solche Aussagen
nicht kommuniziert. Ja, genau, aber allein solche Aussagen wie auf der Mitgliederversammlung, die lassen ja schon blicken, okay, wir haben uns dafür entschieden, wir kommunizieren es zwar nicht, aber es ist unser klares Ziel und das ist krachend gescheitert. Also ich bin weiterhin gespannt, was die Konsequenzen sind. Bene, du hast vorher die Frage gestellt, wie geht's nächste Saison weiter? Ich meine, wenn du ein bisschen die dritte Liga, ihre Anforderungen, ihre Kosten und so weiter, du musst nächstes Jahr aufsteigen, sonst kannst du den Verein in der jetzigen Form nicht mehr lange geben zumindest. Also dann wirst du radikal an allen Ecken und Enden irgendwie einspannen, dann kannst du das NLZ abbauen, dann musst du Mitarbeiter feuern, dann kannst du die Frauenmannschaft nicht mehr mitlaufen lassen. Also da muss man kein Insider sein, um das sich irgendwie auszudenken, was das heißt. Und nächstes Jahr hast du, verdammt nochmal, krassen Druck. Und dann bin ich gespannt, wie jetzt die Analyse für diese Gründe irgendwie ausfallen und was man dann mal ändern. Oder ob man weiter in diesem Trotz bleibt, in dem wir halt einfach sind. Weil es geht jedem hier gut genug. Es passiert niemandem etwas. Und wenn jemand etwas passiert, dann hat er davor genug verdient, dass er es wohl auch überlebt. Und das macht mir echt große, große Sorge.
Ja, mir geht es einfach auf. Wie lange haben wir jetzt in den letzten Jahren geredet über dieses Verlieren der Identifikation. Und jedes Jahr schreitet das voran, dieses Verlieren der Identifikation. Das siehst du ja allein an den Zuschauerschnitt, wie er vorhin gesagt hat. Er wird immer, immer, immer weniger. Unabhängig davon, wie es sich läuft. Er wird immer weniger. Fixiertlich. Und dann hast du natürlich recht, dass du sagst, naja, das eine ist, wie wird nach außen kommuniziert, das andere ist, wie wird nach innen kommuniziert. Aber irgendwann müssten sie mal verstanden haben, dass dieses reine, ja, nach außen tue ich so, als wäre nichts. Und vielleicht mache ich innen, dann wirklich, rede ich innen wirklich Klartext. Dass das nicht zur Identifikation führt, sondern dass es einfach nur zu Frust führt, zu Resignation führt und dass sich alle denken, hey, anscheinend interessiert sich kein Verantwortlicher dieses Vereins für meinen Verein. Warum soll ich mich für meinen Verein interessieren? Weil so geht's mir. Dass sich jeder dahin stellt, entweder die gar nichts sagt oder die was sagen, einfach nur, ja, kann man jetzt auch nichts machen. Oh ja, war so schwer, ich musste in 4 Wochen musste ich das alles machen. Aber nächstes Jahr, da passiert bestimmt irgendwas. Ja, nächstes Jahr fliegt ihr beide raus. Kölner und Kirsch. Wenn ich so weiter, fliegt der nächste Jahr halt beide raus. Dann haben wir wieder ein Jahr verschenkt. Und dann kann man uns wieder was erzählen.
Ja, dann kommt wieder ein neuer,
der Umbruch 4, Umbruch 5. Ja. Beiersdorf hat irgendwann keinen Bock mehr, hat sich jetzt eigentlich gedacht, ach, wäre ganz geil, wenn der Grillisch mal was macht, weil da muss ich mich ja gar nicht mehr irgendwie melden. Scheint mir zumindest so. Und dann ist es blöd, dann muss er zwischendurch wieder Feuerwehrmann spielen, zwischen zwei verschiedenen Sportdirektoren. Und dann kann der Nächste dann wieder erzählen, ja, aber er musste ich in einer ganz blöden Situation übernehmen. Ich brauche jetzt erst nochmal 2 Jahre Zeit. Ja. Und so geht das jetzt weiter. So geht das jetzt, seit wir abgestiegen sind aus der Bundesliga, geht es immer so weiter.
Ja, absolut. Das ist ja so, wenn du das habe ich immer, oder an das muss ich immer wieder denken, weil das war dann so, also die Bundesliga-Zeit und der Abstieg war dann gegen Ende meines Studiums in Ingolstadt so. Und wer war, und das ist halt so krass zu sehen, die beiden Clubs, Darmstadt und Ingolstadt, haben die exakt gleiche Richtung gemacht. Sind beide hoch, sind beide zur selben Zeit wieder runter. Darmstadt ist jetzt, gut, die gehen wieder in die zweite Liga, aber die sind jetzt wieder in der Bundesliga. Und da musst du doch sagen, hey, also du weißt wirklich gerade aktuell nicht, und klar liegt natürlich auch daran, dass ich dann immer so nah dran bin, aber für was steht der FC Ingolstadt? Ich meine, also damit ist ja so Freiburg mal berühmt worden, die gesagt haben, wir wollen immer unter den Top 25 Fußballvereinen in Deutschland sein. Das kann halt auch mal heißen, okay, zweite Liga, aber dann wieder direkt oben angreifen. Und aber bei Ingolstadt weißt du gerade wirklich nicht, ja, was soll denn das sein? Und vor allem, also wie ihr gesagt habt, selbst wenn das intern wirklich hart und mit Tacheles angesprochen wird, dann ist es doch so, wenn ich immer wieder so nach außen kommuniziere, als wäre nichts gewesen, ja, dann nimmt dich auch keiner mehr ernst oder du bist doch nicht mehr glaubwürdig. Weil wenn du in so einer Lage, wie wir gerade gesagt haben, Rückrunde 11 Spiele, 12-17 Gegentore, 10 Punkte, und du hattest ja so eine Lage schon letztes Jahr. Ja, und dann brennt nicht der Baum und du denkst, hey, hallo, wir müssen jetzt was ändern. Und dass du zumindest auch mal kommunizierst, hey, ja, wir wissen gerade, dass es nicht gut läuft. Und es kommt vielleicht wirklich einiges gerade zustande, aber wir kämpfen wirklich und jeder von uns reißt sich in Anführungszeichen den Hintern auf, um diese Lage zu drehen.
Ja, es gibt genau diese Zeichen, dass irgendwie mal irgendjemand denkt, du fühlst dich doch irgendwie als Fan momentan alleingelassen damit, dass du sagst, okay, ist irgendwie scheiße. Capretti war letztes Jahr dumm genug zu sagen, die Fans sehen nur das Ergebnis und sagen, wir würden scheiße spielen, aber das müssen die auch nicht richtig einordnen. Aber ganz ehrlich, in meinem Kopf ist dieser Satz mit diesem Verein auch dieses Jahr einfach nur präsent. Nur diesmal sagt es keiner. Diese Rückrunde ist für mich nämlich genau dieses, vom Gefühl, wie was gesagt wird und nicht gesagt wird, ist so, ja, passt schon, läuft jetzt nicht ganz so, passt schon, diese Ansätze. Ja, und ich als Fan sehe die Ergebnisse und sage, es ist scheiße. Ja, nur diesmal ist kein Cabretti da, der mir den Satz an den Kopf wirft, aber der ganze Verein gibt mir zwischen den Zeilen das Gefühl, dass es so ist. Dass es ist so. Ja, die Fans, komm.
Ja, und vor allem sowas kannst du vielleicht machen, wenn du aufgestiegen bist und dann in der neuen Liga, wo du der komplette Underdog bist. Aber dir wird ja dann wirklich aufgezeigt von Ulm, von Münster, von Haching. Gerade Haching mit den finanziellen Problemen. Wo du wirklich sagst, die mussten ja zum Teil, also wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, überlegen, ob sie dann dritte Liga machen oder ob sie den Aufstieg überhaupt annehmen, etc. Und die sind dann halt siebte und die sind vor dir. Da muss ich doch sagen, hey, links und rechts zeigen dir immer wieder Mannschaften, dass es anders geht. Wie gesagt, letztes Jahr Elversberg. Und da, wenn wir auch den großen Bogen spannen wollen, dann sehen wir es ja auch hier wieder, Stichwort Nationalelf. Du kannst mit Stellschrauben, kannst du Dinge ändern. Und das ist auch wirklich möglich. Und gerade der FCI, der hat immer noch Möglichkeiten, zumindest für eine dritte Liga. Und das ist dann schon wirklich erschreckend zu sehen.
Ja, vor allem diese nach außen gelebte Scheiß-Ambitionslosigkeit, das kann sich doch auch auf den Transfermarkt nicht gut machen, oder? Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt ein Spieler bin, der sich dann irgendwie sagt, okay, ich will. Also wie lange können wir das Spiel spielen? Weil du hast vorher gesagt, wie lange können wir das Spiel spielen, dass wir mehr zahlen als der eine oder andere? Dass wir so eine gute Trainingsumgebung haben? Wenn wir irgendwann finanziell mal abbauen müssen und dann merken, oh, unsere Reserven sind nicht mehr so da, dann fehlt dir der Joker auch irgendwann. Aber wenn du dich selber jedes Mal hinstellst als Opfermannschaft, jetzt am Ende gehst du mit der zweiten Tabellenhälfte aus dieser Saison raus. Wie gehst du ins nächste Transferfenster? Wer sagt sich, oh, Ingolstadt, dieses Jahr, also jetzt glaube ich, dieses Jahr greifen die nämlich oben an. Dieses Jahr ist es soweit. Warum? Also welcher Spieler soll sich da irgendwie denken, okay, jetzt haben sie 2 Jahre in Folge wieder gar nichts gezeigt mit ihren eventuellen Ambitionen. Und dieses Jahr wird's jetzt. Also nix, gar nichts. Es gibt keinen Grund, das zu glauben.
Und ja, ganz so schwarz müssen wir jetzt auch nicht zahlen. Also natürlich gibt es die Möglichkeit, dass dieser Kader im Sommer punktuell verstärkt wird plus zusammen bleibt. Und ich bleibe dabei, dass dieser Kader nicht unbedingt schlecht ist. Das ist ja umso gravierender ist ja, dass wir einfach so früh, so weit abgeschlagen von den Aufstiegsrängen sind. Aber ich bleibe dabei, dass dieser Kader halt irgendwie mindestens Top 5 sein muss. Und wenn du ihn punktuell verstärkst und er sich nachhaltig entwickelt, dann geht da nächste Saison natürlich was. Aber ja, was mich halt nicht daran glauben lässt, ist, es ist der FC Ingolstadt. Und ich hatte auch dieses Jahr keine großen Erwartungen, aber sie sind halt wieder enttäuscht worden. Und die Erfahrung zeigt mir, hab bloß keine großen Erwartungen, was nächstes Jahr angeht. Und klar bin ich damit nicht der Vorreiter, was die Euphorie angeht, aber ich schütze mich halt auch selber ein bisschen damit.
Ja,
weil enttäuscht werde ich so oder so, aber halt nicht so gravierend.
Was soll denn? Vor allem, ich sag, drehen wir uns ja im Kreis. Also ich meine, das eine ist irgendwie für eine Ambition, das andere ist aber nicht mal sich irgendwie hinzustellen und sagen, ja, es läuft gerade halt echt scheiße. Wir haben jetzt gerade 3-mal in Folge irgendwie Heimspiele verloren gegen den letzten räudigen Müll. Haben unsere komplette Saison in den Karton getreten und sagen, hey, sorry, nächstes Jahr greifen wir wieder an, unterstützt uns, kommt wieder ins Stadion, sondern einfach nur nichts. Und die Kommunikation ist wegweisend zur Wochenschau. Konrad, kauft euch ein Ticket.
Nächste Woche machen wir es besser, vielleicht.
Vielleicht, ja. Und sonst ist Kaio schuld. Passt schon. Ja, und deswegen ist eigentlich gar keine Woche mehr drauf.
Ja. Ich bin auch zum Glück in der Saison nicht mehr so häufig im Stadion, einfach aus privaten Gründen, aber habe jetzt auch nichts, was mich irgendwie großartig da traurig zurücklässt, dass ich was verpasse. Kann aber an der Stelle nochmal aufrufen, alle nach Unterhaching zu fahren. Ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall nochmal.
Für euch so ein Insight. Martin ist so zu, war in den letzten 15 Jahren schon bei 97% der Spiele im Stadion. Und original alle 3%, die er nicht im Stadion waren, waren mega geil. Es waren immer Top-Spiele. Es war wirklich so, es war immer.
Das auch völlig, dieses Haching-Spiel. Es gab mal Jahre lang, wo jedes Spiel, was ich nicht da war, haben wir nicht mal ein Tor geschossen.
Das war Wahnsinn. Also da waren Spiele dabei. Also von dem her, das ist der einzige Grund, warum es vielleicht dann auch schon geben sollte, die Saison. Ansonsten eher nicht. Ja, schön, oder? Ja,
ist super.
Ich würde sagen, dann schauen wir jetzt alle schön Nationalmannschaft die nächsten Wochen und gewöhnen uns ein bisschen um. Und vielleicht schaffen wir es, dass wir uns für nächste Podcast-Folge einen neuen Verein aussuchen, über den wir sprechen. So ein Fünftligisten oder so. Fände ich eigentlich auch ganz schön. Oder einfach über Viktoria Berlin, da haben wir eh die halbe Mannschaft eh. Dann kann man ja schon mal scouten für nächste Saison.
Oder Viktoria Köln, weil dann wissen wir wenigstens, dass sie gegen Ingolstadt gewinnen. Naja, wir kommen in den Quatsch.
Okay, jetzt kommen wir in den Quatsch rein. Alles andere vorher war hochseriös. Und von daher, wir sagen, ja, es war bestimmt mal wieder erbaulich. Ich weiß nicht, mit dem einen oder anderen werden wir wahrscheinlich trotzdem irgendwas aus dem Herzen sprechen. Und wir kriegen auch diese Saison noch irgendwie um. Vielleicht tatsächlich mit einem Toto-Pokalsieg, das wäre ja auch mal was Schönes. Und ansonsten, ja, Hoffnung auf nächste Saison?
Fragezeichen?
Warten wir erstmal noch die Entwicklung. Und letzte Spiele der diesjährigen Saison auf.
Wir machen das wie der Singerstadt. Wir warten einfach noch eine Woche. Und bis dahin, Servus, Schanzer. Viel Spaß.
Servus.
Servus.